NFL-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, hallo zusammen zu unserem zweiten Podcast heute. Martin sitzt mir wieder gegenüber. Es ist, wir haben die Aufnahme tatsächlich zwei Tage verschoben, weil wir wissen wollten, was Frau Merkel uns noch erzählt und die Ministerpräsidenten. So viel ist jetzt gar nicht passiert, deshalb direkt einfach mal die erste Frage ins Blaue. Martin, warst du zufrieden oder warst du irgendwie enttäuscht bei dem, was da rumkam? Hättest du dir mehr gewünscht?
Erstmal muss ich auch ganz kurz Hallo sagen und unsere Zuhörer begrüßen, die uns letzte Woche zugehört haben. Wir haben gesagt, wenn mehr als 10 zuhören, dann machen wir es wieder. Das haben wir, glaube ich, geschafft. Das hat mich sehr gefreut, weil ich mit dir hier gerne sitze und weil ich das auch schön finde. Zu deiner Frage, ja, ich habe mich nachher gefragt, was sollte das Ganze? Weil wegen der Masken und der Homeoffice-Pflicht, die jetzt, glaube ich, noch Wochen braucht, bis sie politisch ausgestaltet ist, hätte man, glaube ich, dieses große Besteck nicht hervorholen müssen, was medial gekommen ist. Das ist natürlich auch immer schwierig im Nachhinein zu sagen. Herr Bouffier war ja am Sonntagabend bei Anne Will, sagte schon, ja, wir wollen uns auch mal beraten lassen, was mit diesen Mutationen ist, und wir haben da Fachleute hinzugezogen. Das ist natürlich gut und sinnvoll und nachvollziehbar, wobei die Fachleute waren ja schon so ein bisschen so bestellt, dass man wusste, was die einem sagen. Aber für diese Fachleute und für das, was da so ein bisschen man erwartet hatte, kam dabei wenig rum, was ich eher begrüße, da ich jetzt gerade finde, die Zahlen sinken leicht, die Mutationen ist weiter wissenschaftlich, also ich bin kein Wissenschaftler, was ich medial verfolge, sehr wenig greifbar, und ich hätte das jetzt sehr beliebig gefunden zu sagen, okay, es ist weiter schlimm, wir haben Pandemie, es ist noch kalt, jetzt muss das und das und das noch gemacht werden. Die Maßnahmen jetzt, wenn sie notwendig sind, ist es wohl gut so. Die Verlängerung des Lockdowns ist sicherlich richtig. Als Kölner mussten wir alle schmunzeln, dass das ja Karneval Sonntag aufhört und Rosenmontag dann vielleicht schon die ersten Lockerungen kommen. Das mache ich natürlich ironisch. Aber meine gastronomische Hoffnung, dass es im März losgeht und nicht am 30. März, sondern eher am 10. März, vielleicht sogar am 2. oder 1. März bleibt, weil ich als ewiger Optimist glaube, dass die Zahlen sich eher in die richtige Richtung entwickeln und wir dann vielleicht auch nicht weitere Maßnahmen brauchen, wo alle nur schreien, bitte, bitte mehr zumachen, mehr schließen. Aber das ist ein Drahtseilakt, wenn diese Mutationen stattfinden und die Zahlen sich wie in Irland entwickeln, die im Dezember meinten, sie hätten es fast geschafft, dann ist das alles Makulatur, was ich in den letzten 2 Minuten gesagt habe, und wir werden noch viel krassere Maßnahmen haben. Aber ich hoffe es nicht, ich glaube es nicht, und ich glaube, schon im Fastelovend gucken wir auf einen sonnigen März, wo es dann hoffentlich wieder sonniger für uns alle wird.
Ich habe tatsächlich mittlerweile auch so ein bisschen die Hoffnung. Ich habe Drosten im Podcast gehört und selbst er war das erste Mal nicht mehr nervös, sondern wirkte so ein bisschen zuversichtlich, was ich tatsächlich ganz gut fand, weil er durchaus zu den Mahnern gehört, oft Recht behalten hat, und er könnte jetzt auch Recht behalten, dass wir, sobald das Wetter besser wird, zumindest dann wieder anfangen können, dass wir dann gewisse Gruppen geimpft haben und dann es irgendwie wieder losgeht. Wir haben heute ein sehr straffes Programm. Ja. Wir haben echt super gute Gäste, das kann man nicht anders sagen. Wir haben, wie es unsere Art ist, uns eigentlich ab heute Morgen gekümmert darum, haben einen Anruf getätigt heute Morgen bei jemandem, wo wir gar nicht damit gerechnet hatten, dass er zwingend jetzt die Zeit hat, weil er unfassbar viel unterwegs ist und seit Monaten sich aktiv darum kümmert, der gastronomischen Szene in Nordrhein-Westfalen zu helfen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass du da bist. Christoph Becker ist Vorsitzender der DEHOGA in
Nordrhein. Jetzt helf mir direkt kurz. Nordrhein.
Ich mach's, ja.
Ja, mach du
hallo,
mal selber.
Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich da bin. Ich bin nicht Vorsitzender, ich bin Geschäftsführer.
Ah, so rum.
Das ist DEHOGA Nordrhein, ja. Und wir betreuen alle gastronomischen Betriebe, egal welcher Art, welcher Couleur, in den beiden Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln.
Okay, verstehe. Erzähl mal aus deiner Sicht, das muss ja irgendwie ziemlich krass sein, wenn man diesen Job hat, wenn man mit so vielen Gastronominnen zu tun hat und dann kommt so eine Pandemie, dann kommt ein erster Lockdown und alles, was ich bei dir mitkriege, ist, seitdem bist du nur darum bemüht, dass es den Leuten besser geht, bist ständig unterwegs. Ich telefoniere immer nur mit dir, wenn du im Auto bist, weil du von A nach B fährst. Was haben die letzten Monate da mit dir gemacht? Auch gerade, wenn man immer mit Leuten zu tun hat, die wirtschaftlich vor riesigen Herausforderungen stehen, wo man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Wie war das für dich persönlich?
Also war es ist zermürbend. Das muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Nicht nur für mich, sondern für alle unsere Mitarbeiter. Wir sind fast 40 Leute im DEHOGA Nordrhein. Und wir hängen fast alle täglich permanent am Telefon, am E-Mail. Und ich möchte mich direkt bei denen mal entschuldigen, die nicht bei uns direkt durchkommen, wo wir auch nicht direkt eine Antwort haben. Es ist auch für uns keine einfache Zeit. Wir tun aber tatsächlich alles uns Menschen Mögliche, um jedem zu helfen, weil uns jeder auch tatsächlich nahe geht und jeder zu Herzen geht und uns jedes Schicksal leid tut. Und wir machen uns die allergrößte Sorge um die Branche und wir haben auch den allergrößten Respekt vor euch, vor allen Gastronomen, die in dieser Zeit tatsächlich ein massives Sonderopfer für die Gesellschaft hier in Deutschland und weltweit im Prinzip bringen. Das muss man wirklich so sagen. Und ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft das auch dann, wenn der Lockdown vorbei ist, an die Gastronomie wieder zurückgibt und das tatsächlich anerkennt und respektiert, was die Gastronomie in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit leistet. Und es ist auch immer schwer, das in dieser Form so rüberzubringen. Ich spreche ja dann auch rechts und links mal mit Bekannten und Freunden, Verwandten, die eben mit der Gastro-Szene nicht verbandelt sind und auch nicht in der Thematik so drin sind, die dann so leicht sagen, ach, ihr seid doch gut bedient, ihr kriegt doch 75% vom Vorjahresumsatz und so weiter. Und wenn ich denen dann mal erkläre, was tatsächlich dahinter steckt und wie unterschiedlich das ist und welche Eingangs-Zugangsvoraussetzungen notwendig sind und das Ganze über Steuerberater und wie komplex und dass jetzt Mitte Januar die ersten Abschlagszahlungen erst kommen,
2,5 Millionen
gar nichts geflossen ist, dann gehen ihnen erstmal die Augen auf und dann begreifen die vielleicht ansatzweise, was hier tatsächlich los ist und dass es auch massiv brennt in den Unternehmen und dass die liquiden Mittel einfach am Ende sind und viele Menschen, und wir sprechen mal, wenn wir die ganze Branche sehen, von 250.000 Betrieben mit 2,5 Millionen Mitarbeitern, nur sozialversicherungspflichtig beschäftigte Mitarbeiter. Und das ist immens, das ist mehr als der Einzelhandel. Ja? Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und das sind Menschen, deren Zukunft auf dem Spiel steht. Die ganzen Mitarbeiter wissen nicht, wie geht's mit uns weiter? Werden wir weiter beschäftigt? Und da komme ich wieder zu deiner Ausgangsfrage, Daniel. Wir haben im März, das ist ja so kurios, wie es klingt, haben wir uns noch, ich sag mal, darum Sorgen gemacht, wo kriegen wir ausreichend Mitarbeiter her, wo kriegen wir helfende Hände, die uns in der Gastro helfen und überall also ich sag mal, von der Aushilfskraft bis zum qualifizierten Mitarbeiter, gelernten Mitarbeiter, wo kriegen wir Azubis her und haben Branchenwerbung gemacht und heute haben wir die Menschen alle in Kurzarbeit geschickt. Das Thema Kurzarbeit kannten wir bis dahin gar nicht. Ja, das war uns völlig fremd. Und so ging das für mich im Prinzip Mitte März dann los. Dann kamen erst diese Allgemeinverfügungen, wo es dann hieß, jetzt wird hier geschlossen. Das war aber Allgemeinverfügungen ja in Städten, in den Kommunen jeweils völlig anders gelagert, mit unterschiedlichen Öffnungsszenarien. Also der eine durfte noch öffnen, der andere durfte nicht mehr. Dann war die Frage, geht außer Hausverkauf und so weiter. Und natürlich sind wir, ich sag mal, wir sind überrollt worden mit Anfragen und mussten jeweils selber erstmal gucken, was gilt da überhaupt, was ist da, bis dann Ende März diese Rechtsverordnung des Landes kam, die dann sagt, jetzt machen erstmal alle zu, jetzt gilt nur noch das einheitlich und dann war die große Frage und wie soll es dann überhaupt weitergehen? Die Frage der ersten Finanzhilfen, die dann aufkamen, wie sollen die funktionieren? Dann war die Frage, für wen gilt das im Übrigen? Weil Thema Beherbergungsgewerbe, die waren ja nicht direkt bis auf Köln für 3 Wochen von der Schließung betroffen, sondern denen wurde einfach nur der Gästekreis weggenommen. So, es waren 1000 Fragen, in die wir uns erstmal selber reinlesen mussten. Und ich wusste, ich weiß noch, sitze auch im Verwaltungsausschuss der Arbeitsagentur hier in Köln. Und wir hatten dann gerade Ende März eine Sitzung. Dann habe ich noch gesagt, Leute, ihr müsst euch mit Kurzarbeit beschäftigen. Ihr müsst das auch mal für die Gastronomie ausweiten, weil das war bisher nur fürs Baugewerbe über die Wintermonate vorgesehen, dieses Instrument. Und da haben die mich noch groß angeguckt und gesagt, wieso die Kurzarbeit in der Gastronomie? Ich sage, weil es jetzt kommen wird. Wie stellt ihr euch das jetzt vor? So, und das ging ja dann weiter mit den ganzen verschiedensten Themen, sei es Infektionsschutzgesetz, Ansprüche daraus, was kann ich geltend machen. Wir haben uns hier mit dem Landschaftsverband Rheinland LVR auseinandergesetzt. Der sagt, das interessiert uns alles nicht, stellt mal Anträge, aber wir werden das sowieso abweisen. Wir saßen dazwischen Baum und Borke, weil wir natürlich dann Betriebe hatten, die riefen bei uns an, sagen, wo kann ich einen Antrag stellen? Ich sage, laut Gesetz nur beim LVR und wir formulieren dir das, mach, dann nimm das. Dann haben die das an den LVR geschickt, der hat es dann wieder abgesagt. Wir haben ihrem Verband schon gesagt, das interessiert uns alles nicht. Dann müssen wir den Leuten aber klar machen, ihr müsst trotzdem einen Antrag stellen, damit ihr etwas habt, wogegen ihr dann zumindest weiter gerichtlich vorgehen könnt, ja, also allein schon dieser Erklärungsnotstand, in dem man teilweise war, dann ging es weiter mit Betriebsschließungsversicherung. Die Versicherer, die dann alle gesagt haben, wir bezahlen nicht, ja, und dann die Sorgen wieder der Gastronomen sagen, wie soll ich denn, jetzt soll ich dagegen klagen? Ich weiß nicht, wie viele Versicherungsbedingungen ich gelesen habe, um dann über zu eruieren, weil jede Gesellschaft hat andere Versicherungsbedingungen und dann haben wir, ich sag mal, Webinare gemacht dazu und aufgesetzt. Also wir selber haben in der Zeit unglaublich dazugelernt zu den verschiedensten Themen. Aber die Beratung war schon unglaublich intensiv. Und wenn ich jetzt rückblickend schaue, wo ist das Jahr geblieben? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und ich weiß nur, dass das bei mir persönlich der Frust und zum Teil auch die Wut auf die Politik enorm zugenommen hat. Ich kann mir das kaum mehr angucken, was da an Pressekonferenzen läuft, wenn ich auf der einen Seite höre, was in dieser Branche hier los ist und wie es den Menschen geht. Und auf der anderen Seite aus meiner Sicht relativ einseitig gedacht wird, ne, bei allem Respekt vor dem Virus und bei allem Respekt.
Eine Zwischenfrage dazu, weil ich dich als jemand erlebt habe, immer der sehr bedacht ist, der sehr vorsichtig, nicht vorsichtig, aber mit der Politik auch umgegangen ist. Und dann gab es, glaube ich, so einen Punkt bei dir, wo du echt gesagt hast, das kann alles nicht wahr sein. Das kann nicht, hier werden Existenzen vernichtet und das geht mir gerade so auf den Zeiger. Da war irgend so ein, wann ist das entstanden, dass du gesagt hast, das darf nicht sein? Da bin ich jetzt echt mal sauer.
Oh, da musste, glaube ich, meine Frau fragen. Da habe ich dann irgendwann angefangen, wir haben sonst eine sehr harmonische Ehe, aber da war dann irgendwann ein Punkt, wo wir dann abends auch so eine Pressekonferenz oder ich weiß nicht, irgendwas gesehen haben und wo ich mir das anhören musste und ein gewisser Helge Braun dann auch in einer Talkrunde war und dann Dinge von sich gelassen hat, wo ich dann wirklich aus dem Hut gesprungen bin und sagte, das kann doch hier alles nicht mehr wahr sein. Das war dann spätestens beim zweiten Lockdown. Ich glaube, das kann man auch feststellen, der Bevölkerung war der Respekt vor dem Virus während des ersten Lockdowns noch relativ groß. Das kann man auch am Verkehr draußen feststellen, auch in den Fußgängerzonen, die waren wie ausgestorben, die Stadt war leer. So, wenn man jetzt, ich bin ja auch Pendler, fahre viel mit dem Auto, Verkehr ist fast wieder normal alles, auch während des Lockdowns. In der Innenstadt, wenn man durchläuft, die Leute sind unterwegs, die gucken zumindest Schaufenster oder machen das. Die Abstandsregelungen werden auch nicht so eingehalten. Also man läuft sich schon mal wieder über die Füße, statt mal eine Schleife zu drehen. Wenn ich dann sehe, dass sie zwischen Weihnachten und Neujahr alle ins Sauerland oder in die Eifel zum Schlittenfahren fahren, da frage ich mich natürlich schon, wo bleibt dann auch der Solidargedanke zu den Branchen, die jetzt geschlossen haben, die, wie gesagt, diese Sonderopfer bringen. Da würde ich mir schon wünschen, dass alle dann tatsächlich mitmachen, damit auch die Gäste wieder aufmacht. Und aber mich macht dann eben wütend, um das zu sagen, die Tatsache, dass hier kein ganzheitlicher Ansatz der Politik verfolgt wird. Es wird einseitig gedacht, ja, ich will den Virus gar nicht kleinreden, bin auch kein Corona-Leugner, ganz im Gegenteil, das ist alles, jeder Tod ist ein Toter zu viel, aber es wird ja nur noch über Corona geredet. Dass es auch bis zu 20.000 Grippetote im Jahr gibt, ja, dass das auch ein Virus ist, für den wir natürlich einen Impfstoff haben, gegen den wir uns jedes Jahr impfen lassen können. Und dass es auch sicherlich schwerstkranke, Grippekranke gibt, das wird ja im Augenblick völlig ausgeblendet. Wir reden nur über Corona, uns werden jeden Tag neue Zahlen an den Kopf geschmissen, Inzidenzzahlen, R-Wert und so weiter und so fort. Und keiner weiß das eigentlich so richtig zuzuordnen, weil es keine Vergleichszahlen gibt. Und das ist das, was mich so mürbe macht und auch eine gewisse Hilflosigkeit mit sich bringt, weil also wir haben auch noch nie so viel Klagen auf den Weg gebracht wie im vergangenen Jahr gegen Versicherungen und gegen LVR und mehrfach gegen die Stadt Köln, was Allgemeinverfügung angeht und Glühweinverkaufsverbot und dergleichen mehr. Und wir müssen dann die Erfahrung machen, alles natürlich Eilverfahren, dass die, oder zumindest im Verwaltungsrechtsweg, dass die Gerichte, ja, wie soll ich sagen?
Ganz kurz, Rechtsanwalt weiter, du bist Rechtsanwalt von Beruf. Das nur für die Hörer.
Ja, ich bin studierter Jurist und zugelassener Rechtsanwalt, ja. Dass die Gerichte zumindest im Eilverfahren sagen, okay, gegen das Coronavirus muss ja was getan werden und deswegen ist es richtig, dass die politisch Verantwortlichen was tun und deswegen ist beim ersten Hinschauen, dass die Argumentation erstmal nachvollziehbar und richtig. Es mag sein, das kommt dann ergänzend dazu, dass wenn wir das Klageverfahren dann tatsächlich durchurteilen am Ende, wir zu einer anderen Entscheidung kommen, aber im Augenblick lehnen wir im Rahmen des Eilverfahrens ihren Antrag erstmal ab. Und das ist natürlich auch wieder ein Stück Frustration, wo ich denke, hier gilt immer noch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und ich muss immer schauen, was liegt tatsächlich an. Und hier geht es um Existenzen und die ja auch zum Teil dann, ich sag mal, gesundheitliche Folgen haben können, wenn ich so in die Ecke gedrängt werde und um meine Existenz bangen muss. Und auf der anderen Seite steht das Coronavirus. Und deshalb fehlt mir so der ganzheitliche Ansatz, den ich bei der Politik noch nicht erkannt habe.
Was wäre... Oder mach du mal.
Entschuldige, aber die Frage ist, hast du das schon überblicken können im März, als es losging? Dass, also die Ganzheitlichkeit konntest du noch nicht sehen oder nicht vermissen, aber dass es sich das ganze Jahr beruflich so beschäftigen würde, war dir das klar oder hast du im Laufe des Jahres gemerkt, uiuiui, das ist ja doch eine Dimension, die für uns alle derart neu ist, also das ist nicht absehbar war meines Erachtens.
Aber wie ging also, dir das? Also in der Dimension war das natürlich für uns alle neu. Ich sag mal jetzt auch wieder auf den Verband gesprochen, wir sind ja auf Bundes-, Landes- und hier auf kommunaler Ebene aktiv. Für uns war das alles sicherlich neu. Wir mussten uns auch erstmal neu sortieren und aufstellen und gucken, wie kriegen wir das alles überhaupt gemanagt und gedeichselt. Und wir hatten ja, das muss ich zugeben, im Sommer dann Gott sei Dank so ein kleines Loch, als Gastro wieder auf war, Gastro ja einigermaßen,
für die Gastronomie,
einigermaßen ja. wieder lief, zumindest die Außengastronomie hatten, für die war es ein großer Segen. Was wir aber in der Zeit auch gelernt haben, ist, oder das wussten wir natürlich schon, aber ich sagte ja eingangs, wir vertreten die ganze Bandbreite der Branche und dann kamen so die einzelnen Sparten hoch. Also wir dürfen nicht vergessen, Clubs, Diskotheken, Bars sind seit März letzten Jahres durchgehend geschlossen.
Die du dich in Köln sehr eingesetzt hast.
So, die sind ja seit fast einem Jahr zu. So, und die kamen natürlich, die klopften irgendwann an und sagten, Herr Becker, was tut eigentlich der DEHOGA für uns? Wo sind wir denn? Ja, also ist ja schön, dass der Biergarten jetzt Geld verdient, aber was ist mit uns? Und wer setzt sich denn für uns ein? In der Politik werden wir totgeschwiegen. Und dann kam auf der anderen Seite kam die Hotellerie und sagte, vergesst uns bitte nicht, wir haben zwar nicht zu, aber uns werden die Gästekreise weggenommen und bei uns ist die Situation ja die, also wenn der Biergarten jetzt wieder aufmachen darf, dann ist es schön, dann ist wahrscheinlich auch die Sehnsucht der Menschen so groß, die kommen alle, strömen dann wieder in die Kneipen, in die Restaurants und machen da wieder Umsatz, aber bei uns im Hotel, wir leben ja nicht von uns, sondern von der Nachfrage über irgendwelche Anlässe und die Anlässe gibt es, es gibt keine Messe mehr, es gibt keine Events mehr, keine Großveranstaltungen mehr, warum sollte ein Mensch nach Köln kommen, wann werden unsere Belegungen wieder steigen, also will sagen, bei uns ist ja nicht so, dass automatisch, wenn der Lockdown da ist, wieder eine Nachfrage da ist, also das musst du mal in die Politik bringen. Jetzt kommen die verbundenen Unternehmen, das sind eben Restaurantketten, Hotelketten, die sagen, wir kommen mit der 1 Million Euro, die es maximal im Monat gibt, gar nicht hin. Das ist für uns für 2 Stunden, aber dann ist durch. Kümmert euch um uns. Also will nur mal sagen, da gibt es eine unheimliche Bandbreite an Themen, die wir bespielen müssen.
Thema Hotellerie ganz kurz. Ich war am Hochzeitstag, das war im Oktober mit meiner Frau, habe ich ihr ein Wochenende in Köln geschenkt, was man machen kann. Wir haben ein Hotel gebucht an der Messe, ich glaube im Radisson, für kleines Geld im Moment zu haben, weil man natürlich irgendwie... die da keine großen Kurse aufrufen. Und das war so trostlos. Dieses Hotel, ich würde behaupten, ich weiß es nicht ganz genau, wenn man 20 Gäste ist, ausgelegt für mehrere hundert. Du gehst raus, dann siehst du diese Messe, die ist komplett tot und verwaist. Dieses Hotel, da ist natürlich die Bar zu, da ist alles irgendwie. Und das war wirklich erschütternd. Und das wird ja auch, selbst wenn, ich sag mal, im April oder Mai die Gastronomie wieder halbwegs normal arbeiten können wird, wovon wir jetzt mal ausgehen, die sind ja das ganze Jahr, haben die doch noch die Arschkarte gezogen. Also wie kommt denn diese deutsche Hotellerie durch diese ganze Kiste durch?
Ganz schwer. Also da rechnen wir auch nicht vor Mitte 2022 wieder von einer einigermaßen Normalisierung. Jetzt muss man noch sehen, also die Nachfrage ist nicht da. Ich weiß gar nicht, ob in diesem Jahr überhaupt noch mal eine Messe stattfindet. Wir müssen ja sehen, was den Tourismus angeht, sind wir in Köln zu 70-80% Geschäftsreisetourismus geprägt. Ja, nur 30% Privatreisende kommen zu uns. Und der Geschäftsreisende ist auch der, der das Geld mitbringt. So, das sieht auch die Gastronomie. Wenn wir uns erinnern, im März, April kamen die Alarmrufe aus der Kölner Altstadt. Da haben sich die Brauhäuser zusammengetan, haben gesagt, hier, DEHOGA, bei uns ist kein Gast mehr. Also selbst als dann die Öffnung wieder da war ab Mitte April, war es ja so, dass die Altstadt weiter leer war, weil der Kölner nicht unbedingt in die Altstadt geht. Das ist mehr Touristen vorbehalten. So, als Messestandort ist es so, dass der Messegast üblicherweise nach der Messe dann über die Brücke läuft und sich dann in der Altstadt niederlässt, in die Brauhäuser geht. Jetzt war der Gast nicht mehr da. Und das haben natürlich auch viele Gastronomiesparten gemerkt, dass ihre Zielgruppe plötzlich ausbleibt. Ja, wenn man jetzt auch mal die Gastronomie, es gibt Gastronomie für alle Altersgruppen, das mal so vorsichtig zu sagen. Wir haben auch Gastronomie für eben eher ältere Menschen. Die kamen auch zu uns und sagen, unsere Klientel bleibt aus. Die könnten zwar wieder, aber die haben schlicht und ergreifend Angst. Die kommen bei uns nicht rein. So, also die Situation in den einzelnen Betrieben auch während der Öffnungszeit war durchaus wieder sehr unterschiedlich. Ne? Und wie gesagt, die Beherbergung, ich mache mir sehr große Sorgen, weil wenn wir jetzt nicht diese Nachfrage haben von Gästen, wird es, und das ist die große Befürchtung, natürlich auch zu einem Preiskampf kommen, unweigerlich. Und da werden die Ketten natürlich vorpreschen mit den Preisen. Ne? Du hast das Radisson angesprochen und so weiter. Die Ketten, die gehen erstmal natürlich machen, auf, ne? Belegung. Ja. Ne? Und aber der Private, der seine ganzen Verbindlichkeiten für seinen Betrieb bedienen muss, der kann das nicht. Ne? Der braucht einen bestimmten Umsatz pro Zimmer. Sonst braucht er den Laden eigentlich gar nicht erst aufzumachen. Und wenn er den nicht kriegt, dann verliert der am Ende jeden Preiskampf. Also das ist die große Angst, die da in der Hotellerie vorherrscht, dass wir im Prinzip, wenn nicht dann zeitnah die Nachfrage da ist und aufgrund der dann vorhandenen Überkapazitäten sich da ein Preiskampf entwickelt, sodass dann dadurch im Nachgang zur eigentlichen Pandemie und zum Lockdown noch viele zumindest wirtschaftlich schwer leiden.
Konkrete Frage, was erwartest du von der Bundes- oder auch Landesregierung? Wie kann man dagegen steuern? Was muss passieren? Also wir Gastronomen hoffen ja, Daniel sagte es, im April, Mai auch wieder relativ normalen Betrieb zu haben, was schon Hoffnung ist und wahrlich nicht gegeben. Aber was muss die Politik leisten? Erstens für uns Gastronomen, aber auch zweitens für die Hotellerie, die ja noch wahrscheinlich wesentlich länger leidet oder leiden wird.
Also erstmal ganz allgemein gesprochen, wir müssen grundsätzlich jetzt, es hat ja eine Ministerpräsidentenkanzler, also MPK-Runde, nach der anderen stattgefunden, alle 14 Tage, 3 Wochen, und immer ist man nur mit dem großen Hammer gekommen und hat gesagt, Lockdown verlängern, verlängern, verlängern. Was man bisher versäumt hat, war überhaupt mal Cluster zu bilden. Man hat bisher überhaupt nicht mal nachgeforscht, von daher ist das auch mein Vorwurf an die Politik, man hat eigentlich fast ein Jahr jetzt verstreichen lassen, ohne effektiv mal zu schauen, wo kommt dieses Virus eigentlich her? Wen betrifft es eigentlich? Sind das bestimmte Berufsgruppen? Sind das bestimmte Pendlergruppen, die betroffen sind? Ist das vielleicht geschlechtsverschiebt, dass mehr Männer und Frauen und welche Altersgruppen? Oder ich weiß nicht, also das kann man ja alles mal definieren. Und dann könnte man das auch mal untersuchen. Dann wüsste man, woher. Wir fischen ja nur im Trüben. Da wird einfach mal die Gastro zugemacht, es wird der Einzelhandel später zugemacht, die ganze Kultur wird vor die Wand gefahren, wird einfach mal platt gemacht, ja? Bitte jetzt, wir sind im katholischen Köln, ne? Nichts gegen die Kirche, aber in die Kirchen darf man gehen, singen darf man zwar nicht, aber ne, das, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber da frage ich mich natürlich schon, muss das an der Stelle dann sein oder kann man dann das nicht auch mal anders machen? Also wir sagen ja immer, das hat das RKI ja auch mal bestätigt, dass maximal 2%, offiziell waren das, sprach das RKI von 1,6%, kommen tatsächlich aus der Gastronomie. So, und wenn ich dann sehe, wie innovativ diese Branche ist und immer schon war und was diese Branche im Prinzip in dem ersten Lockdown und dann folgend geleistet hat an Hygienekonzepten, an Sicherheitskonzepten, bis hin zum Herbst die Diskussion um Luftreinigungsfilteranlagen, UVC und so weiter. Ja, also so schnell kamen wir auch gar nicht nach, das mal zu liefern, zu testen, zu prüfen, wie die Nachfrage da war. Was können wir zur Sicherheit unserer Gäste tun? So, und dann gucke ich mir parallel die Diskussion in den Schulen an. Und was passiert da? Da steht nicht mal ein Spuckschutz für die Lehrer auf dem Lehrerpult. Da heißt dann von Frau Merkel, wir machen mal die Fenster auf alle 10 Minuten, dann kann man ja Kniebeugen machen und mal in die Hände klatschen, wenn es zu kalt ist. Da muss ich mich doch allen Ernstes fragen, kann doch nicht wahr sein.
Was du mich musst unterbrechen, Christoph, entschuldige. Du bist ja auch im direkten Austausch mit vielen Politikern, wie ich weiß, ja, ne? Bis in die Regierungsebene des Landes hoch. Du wirst sie das ja auch konkret fragen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber was sagen die dann zu dir?
Ja, man kriegt ja so direkt immer keine Antwort. Also das ist immer das Totschlagargument, was Herr Söder ja gerne, wir haben so und so viele Tote und unsere Intensivbetten. Und die Intensivbetten sind voll. Ja. Die Krankenhäuser sind voll. Ne? Nun muss ich gestehen, deswegen kann man das mir schon abnehmen, einer meiner Schwiegersöhne ist Arzt, der ist in Berliner Köln auf der Intensivstation und der erzählt mir auch, jeden Tag haben wir 3 Tote, ich musste Familien anrufen und das ist alles furchtbar und Intensivbetten sind voll. Der sagt mir aber auch parallel, sagt er, du musst mit dem Schlaganfall oder mit dem Herzinfarkt, brauchst du gar nicht mehr anzukommen, können wir dich nicht aufnehmen. So, wir regen uns auf, in der Schweiz oder so, oder wo es schon war, das Thema Triage, wo dann ausgewählt wird. Für mich ist das eine Vorstufe der Triage, wenn ich schon sage, dass ich bestimmte Krankengruppen gar nicht mehr aufnehmen kann. So, das ist alles völlig dramatisch, ich will das auch gar nicht ausblenden. Aber jetzt kommt für mich ja Folgendes. Wir haben ja hier dankenswerterweise jetzt den Impfstoff. So, das heißt, wir fangen jetzt an, die über 80-Jährigen zu impfen. Parallel dazu ist es so, dass wir durch bestimmte Maßnahmen ja auch die Zahlen runterbekommen. So, und was mich jetzt wieder ärgert, diese Inzidenzzahl, das muss man ja auch sich nochmal vor Augen führen, ist ja keine medizinisch begründete Zahl, sondern ist eine Zahl, die reinweg, für die Verwaltung und die Organisation der Gesundheitsämter gilt. Weil die nämlich noch völlig analog, die arbeiten noch mit Bleistift und Papier. So. Da ist,
und nicht samstags und nicht sonntags.
Also so, da ist noch keiner in der Lage, eine Excel-Tabelle zu schreiben.
Wobei der Pressesprecher der Stadt Köln tatsächlich gestern gesagt hat, dass Köln diese Inzidenz von 100 gerade hinbekommt. Wir brauchen keine 24 Stunden, um irgendwas nachzuverfolgen, sondern wir können alle, die Kontakt hatten mit Leuten, die Corona-positiv getestet sind, kriegen wir parat. Was ja generell total gut ist. Aber es ist ja schade, dass das dann nicht aufgenommen wird, dass man da anders reagieren kann.
Ganz genau. Also ich habe gestern in der Berichterstattung sogar gehört, dass das Gesundheitsamt Dortmund gesagt hätte, wir würden auch mit einer Inzidenz von 250 klarkommen. Gesagt, ja. So sind wir inzwischen so weit. Dann sage ich, das finde ich ja sensationell. Also wenn dem dann so ist, dann weiß ich gar nicht, warum wir jetzt an Inzidenzzahlen festhalten. So, Streeck und Drosten und so weiter, die sagen ja auch, wichtig ist für uns eigentlich der R-Wert, weil wenn der unter 0,7 geht, dann geht zwangsläufig auch die Infektion runter. So, dann wird uns jeden Tag an den Kopf geschmissen eine Zahl irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Was wir aber nicht wissen ist, wie viele Menschen davon leiden tatsächlich massiv. Also ich behaupte jetzt mal, oder bei 90% der Menschen läuft diese Krankheit völlig symptomfrei ab. Die haben nichts. So, es ist also, wir hören ja dann, uns werden ja immer dann parallel vor Augen geführt, die schwer Kranken und Leute, die dann noch unter irgendwelchen Folgen, sei es Atemnot oder sonst was, und Geschmacklosigkeit leiden. Ja, also Symptome, die man möglicherweise auch nach einer Grippe hat. Ich bin aber auch kein Mediziner und kein Virologe, ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber okay. Die Frage ist, ist das tatsächlich bei einem allergrößten Teil der Bevölkerung so? Ich wage das mal zu bezweifeln. Wenn wir also jetzt auf der einen Seite einen Impfstoff haben und auf der anderen Seite Gesundheitsämter, die mehr leisten können, wenn wir die vielleicht ein bisschen digitalisieren, dann muss es doch tatsächlich so sein. Und von daher bin ich schon mal insoweit dankbar und froh, dass zum ersten Mal in dem Beschluss oder unter Ziffer 1 der Beschlusslage jetzt der MPK-Konferenz drinsteht, dass der Kanzleramtsminister beauftragt ist, zusammen mit den Vertretern der Staatskanzleien ein Konzept zur Wiedereröffnung zu schreiben. Und das soll am 14. Februar vorgelegt werden. Das ist ein Punkt, der mir endlich mal Hoffnung macht. So, und dazu sitzen wir im Prinzip auch schon seit geraumer Zeit zusammen, haben da schon im Papier, im Entwurf mal gestaltet. Und weil für uns dann Folgendes klar sein muss, wenn wir denn dann wieder eröffnen dürfen, dann darf es aber auch keine Schließung mehr geben, sondern dann muss eine konstante Öffnung gewährleistet sein. Das muss eine feste Abrede mit der Politik sein. Für uns macht es keinen Sinn, dass wir sozusagen als Testballon mal 1-2 Wochen wieder öffnen dürfen und dann wieder zumachen.
Ich glaube, da sprichst du sehr vielen Gastronomen sehr aus der Seele.
Da machen wir lieber eine Woche länger jetzt zu, bis absolut. Die Zahlen so weit sind, dass wir soweit auch wirklich sind. Deshalb mit aber dem
14. Dann noch mal eine Frage. Hätte sich dann nicht auch mehr gefreut, wenn man jetzt für 2 Wochen in so einen richtigen Lockdown gegangen wäre?
Also, ja, das hat mich auch wieder geärgert. Entschuldigung, weil, wir springen jetzt ein bisschen, ist völlig klar. Dieses ganze Szenario, und man bin ja, wie gesagt, medizinischer Laie, aber man kann das ja alles mal nachlesen. Es gab ja auch so sonst wo Pandemien. Wie sind die abgelaufen? Was ist da passiert? Und es gibt immer eine erste, eine zweite und eine dritte Welle. So, und wir wissen auch aus der Erfahrung mit der Grippe, die kommt über die Winter, über die kalten Monate. So, uns war doch allen klar, wir sind im März im Prinzip in den ersten Lockdown gestartet, aber da war ja, da hat uns das Virus nur leicht tangiert, da war ja die Welle, dadurch, dass das schöne Wetter dann kam, schon wieder am Abklingen. So, uns war doch aber auch allen klar, dass im Herbst, vielleicht nicht so schnell, wie es dann kam, aber dass im Herbst über den Winter die Zahlen wieder steigen. Also, so, und als es dann im November hieß, die Gastro schließt, habe ich zwei Dinge eigentlich direkt gesagt, kann man auch, glaube ich, nachlesen. Erstens, wir werden wahrscheinlich vor März, April nicht wieder aufmachen. Und da muss die Politik uns da auch nichts erzählen. Ja, immer diese Scheibchen- und Hinhaltetaktik. Weiß nicht, warum das
noch,
so ist.
Ich erinnere mich noch, Entschuldige, wir machen den November zu, dann können die Gastronomen den Dezember fürs Weihnachtsgeschäft nutzen. Da habe ich gesagt, verarscht uns doch nicht, das ist doch Quatsch.
Das ärgert mich. Also dann sollen sie doch gleich reinen Wein einschenken. Das kann doch jeder mit einigermaßen normalen Menschenverstand kann sich doch denken, dass die Zahlen nicht runtergehen
werden. Aber ist der Fehler nicht gemacht worden im Sommer, als die Leute sagten, vielleicht gibt es auch keine zweite Welle? Es gab jetzt den Ministerpräsidenten von Schlag mich tot, Bruno Ramelow, der selber gesagt hat, wir haben uns das dann auch so ein bisschen, wir wollten nicht dran glauben. Wie er das gesagt hat, ist ja bei Lanz dafür gefeiert worden, dass er so ehrlich war, was ich auch super fand. Aber als er sagte, wir wollten nicht dran glauben, dachte ich so, ey, also wenn du nicht, also, wir reden doch nicht vom Glauben hier.
Damit geht es ja weiter mit der Uneinigkeit der Ministerpräsidenten und jeder muss sich in den Vordergrund spielen. Ich bin ja froh, dass die CDU jetzt ihren Vorsitzenden gewählt hat, damit mit unser Armin Laschet ja wenigstens aus dem Wahlkampf raus ist. Jetzt kommt der Kanzlerfrage.
Jetzt kommt die Kanzlerfrage.
Aber ne, das spielt ja auch immer mit einer Rolle, das darf man ja nicht verkennen in der Politik. So, aber uns war doch irgendwie klar, es kommt was. Und dann hieß es im November, die Gastro macht zu. Da habe ich gesagt, also wisst ihr, wenn wir was zumachen, dann machen wir doch bitte den gleichen Lockdown wie im März. Alle machen zu, die Bänder bleiben mal stehen, wir bleiben alle 4 Wochen zu Hause, nur dann tut sich was. Weil, das haben wir auch immer argumentiert, da kommen wir die 1,6% RKI, die Gastro ist nicht der Superspreader und die Hotellerie erst recht nicht. Da gibt es super, also viele Hotels sind doch klinisch reiner, jetzt bitte hoffentlich hört kein Krankenhausvertreter zu, als manches Krankenhaus. Ja, also da wirst du ja, wenn du im Reddison übernachtest, wahrscheinlich auch bestätigen können.
Absolut.
Da fühlst du dich
keine
sicher
Chance.
Wie in Abrahams Schoß. Da ist nichts. So, das ist völlig durchdacht vom Check-in bis zum Check-out, beim Frühstück, das Zimmer sowieso, da ist alles hygienisch desinfiziert und ich weiß nicht was. Und mit Mundschutz und sonst was, da gilt alles. So, deswegen hatte ich sowieso kein Verständnis, nur die Gastro zu schließen und die Kultur. Hat sich für mich nicht erschlossen. Und dass der Einzelhandel dann im Dezember geschlossen wurde, war viel zu spät. Hätte man direkt im November alles machen können. Nur, dass das so verlaufen wird, war uns doch allen klar. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die Politik uns da reinen Wein einschenkt, uns das von vornherein das Szenario auch mit uns so durchspielt. Jetzt haben wir die natürlich, von daher müssen wir ein bisschen dankbar sein, so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, weil ich glaube, sonst hätte man nämlich die Zusage mit den 75% November- und Dezemberhilfe nicht bekommen.
Das stimmt.
Und das muss man auch mal wirklich jetzt auch hier in die Runde sagen, da beschneiden uns inzwischen einige, viele Branchen drum, auch Teile des Handwerks, die natürlich nicht in Anführungszeichen in den Genuss dieser Hilfen kommen. Und die Stimmen, die wir ja gehört haben, das könnt ihr mir wahrscheinlich bestätigen, war ja die, Mensch Leute, jetzt halten wir mal die Füße still. Es ist besser, wir kriegen jetzt dieses Geld, weil wenn wir jetzt tatsächlich aufmachen müssten oder dürften, die Gäste würden in der Anzahl gar nicht kommen, aus Angst und wie auch immer. Und den Umsatz könnten wir so gar nicht machen. Also von daher, wenn die Gelder denn hoffentlich bald in Gänze fließen, stehen wir dann natürlich besser da, als wenn wir geöffnet hätten. Wir stehen natürlich immer noch besser da, ganz ohne Virus. Ne? So, aber also das sind die Dinge, da vermisse ich viel in der Politik. Die Gesundheitsämter im Sommer hat man nicht digitalisiert, man hat für die Schulen nicht vorgesorgt, man hat sich keine Gedanken gemacht über eine ÖPNV, FFP2-Maske-Verpflichtung hätte man viel früher machen können. Ja, also das sind so Dinge, wo ich denke, die Politik redet sich immer damit raus, hier haben wir ja alles nicht gewusst und die Entscheidung zu treffen ist auch immer schwierig und wie auch immer, aber...
Aber man ist doch in der Lage. Das ist das, was wir in kleinem Kreis oft besprochen haben, was ein Freund von uns auch skizziert hat und das auch vorgeschlagen hat, dem Land NRW tatsächlich in dem Fall, dass man zumindest mal sich eine Stadt rausnimmt, dass man sich eine Messehalle nimmt, dort, ich sage jetzt mal, 400 Bundeswehrsoldaten reinsetzt, mit einem Laptop, mit einem guten Netz ausgestattet und dann mal eine Kontaktverfolgung macht. Das ist ja nicht so, dass das nicht möglich wäre in diesem Land. Dass man einfach mal sagt, man nimmt sich eine Stadt, das reicht ja eine in Deutschland, und dann wirklich mal guckt, wo kommen die Infektionen wirklich her? Wo stecken sich Leute gerade an? Das wissen wir als Deutschland gerade nicht. Und das ist doch irgendwie, was so wahnsinnig
gefeuert ist. Von daher ist ja auch diese Corona-App völlig sinnfrei. Also was nutzt mir das, wenn die sagt, du hast eine Risikobegegnung gehabt und ich weiß nicht wo und wann? Also ich müsste dann, und da bin ich wieder bei der Frage der Evaluation, ich müsste dann zumindest für mich mal nachvollziehen können, okay, wo habe ich mich denn angesteckt? In der Straßenbahn oder war es im Zug oder am Bahnhof oder im Einzelhandel? Also wo ist das gerade passiert und kann ich jetzt Vorsorge treffen, dass ich diese Risikobegegnung irgendwie dann nicht mehr habe. Aber so nutzt mir die Information.
Ist ja auch im Moment sinnvoll. Der Fall, dass ganz viele Leute das Ding haben, dass sie gar keine Risikobegegnung mehr haben. Auch nicht diese soften Dinger. Nee. Warum? Weil natürlich zum Beispiel in Köln es der Fall ist, was ja generell vielleicht Sinn machen mag, weiß ich nicht. Wenn jemand positiv getestet ist, wird der Rest in Quarantäne geschickt. Und zwar wir haben es jetzt bei uns im Haus gehabt, dann gibt es einen Brief von der Stadt Köln und dann wirst du per behördliche Verfügung 2 Wochen in Quarantäne geschickt. Die hatte schon einen Termin, sich testen zu lassen, der ist aber abgesagt worden, du bleibst 2 Wochen in Quarantäne. Ist ja okay, die ist weg in dem Moment, die WG gleich mit weg, aber natürlich wird die niemals auf der App erscheinen, weil man nicht weiß, ob sie sich angesteckt hat oder nicht. Ja. Fertig. Also das ist schon so ein bisschen schräg. Die App ist eigentlich im Moment Zweck.
Nein, ist sinnfrei. Die ist völlig sinnfrei für mich. Ne? Und bei uns steht, das ist auch so ein Ärgernis, der Datenschutz über alles. Ich darf bloß nicht wissen, wer sich wohin bewegt, aber ich kann Grundrechte einschränken ohne Ende. Ja, und das ist ja das, da bin ich wieder bei dem Punkt der Verhältnismäßigkeit. Ist das alles verhältnismäßig, was wir machen? Und da wünsche ich mir, dass die Diskussion darüber entbrennt. Und nochmal ein Satz zu Herrn Ramelow, den kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Im Oktober, November haben die Ministerpräsidenten diskutiert über das sogenannte Beherbergungsverbot. Ja, Beherbergungsverbot. So, und ich kann mich noch erinnern, da war nämlich zu der Zeit, waren in Sachsen und in Thüringen die Zahlen relativ niedrig. Ja, da war bei uns die Sorge viel größer, da war es bei uns dunkelrot und bei denen hell. Und da haben die morgens getagt und am Abend stand der Ramelow im Heute-Journal vor der Kamera und hat gesagt, den ganzen Zirkus mache ich nicht mit, das kann ich keinem in Thüringen verkaufen, dass die Leute bei uns nicht übernachten und nicht in die Gastronomie gehen können. Also das mache ich alles nicht mit. Jetzt ist es genau umgekehrt und jetzt ist Holland in Not. Also er sagt zwar, habe ich einen Fehler gemacht, nutzt mir aber nichts. Also von daher wünsche ich mir natürlich auch mal eine gewisse Stringenz und Einheitlichkeit in der Politik. So, und was ich mir auch wünsche, ist, dass der Bevölkerung jetzt mal klar gemacht wird, wir brauchen eine sogenannte neue Normalität. Ja, also es wird zukünftig ein Leben ohne Coronavirus nicht mehr geben. Und von daher brauchen wir eine gewisse Grundakzeptanz auch für dieses Virus. So, wie wir das für die Grippe ja auch haben. Der Impfstoff ist da, die vulnerablen Gruppen, wie ich gesagt habe, werden jetzt geimpft. Bis wir alle durchgeimpft werden, selbst ich in meinem hohen Alter, werde erst in einem Jahr geimpft, laut Impfplan der Bundesregierung. Dauert also alles noch, auf mich muss man nicht warten. So, und ich laufe im Zweifel dann auch mit FFP2-Maske rum. Ich denke, die AHA-Regeln werden noch lange gelten. Aber für uns, und um das jetzt mal auch eine positive Aussicht zu geben für die Gastronomie, muss es klar sein, wenn die Wiedereröffnung jetzt kommt, ob im Februar noch oder dann im März spätestens, dass es dann keinerlei Schließungen mehr gibt. Und da brauchen wir jetzt einen Stufenplan, dass man möglicherweise mit unterschiedlichen Hygienekonzepten, je nach Inzidenz oder was man auch immer für Parameter dann nimmt, weil die Inzidenzzahl kann dann für mich nicht mehr maßgeblich sein. Für mich ist entscheidend, wie viele Todesfälle haben wir und wie viele Intensivpatienten haben wir. Das muss die Frage sein. Und dann muss man vielleicht unterschiedliche Hygienemaßstäbe anlegen, die im Sommer sicherlich weniger sein werden, als möglicherweise dann, wenn es im Herbst wieder kälter wird. So, und ne, bis hin zu der Frage mit Fiebermessen und was an Testungen da geht oder wie auch immer, was wir dann bis dahin alles noch an Hilfen.
Du guckst gerade in die Zukunft, Christoph, was ich richtig und wichtig finde. Lass uns noch 2 Jahre vorausgucken. Was glaubst du, hat das für die Gastronomie gemacht? Du hast eben einen schönen Satz gesagt, man kann hoffen, dass die Leute das ein bisschen zurückgeben, dass wir für die Gesellschaft gerade dieses Opfer bringen. Das glaube ich persönlich sogar auch. Ich glaube schon, dass die Bürger und unsere Gäste an uns näher herangerückt sind. Das mache ich sogar auch selber, stelle ich in meinem eigenen Lokal fest, auch in Zeiten, wo zu ist. Siehst du da durchaus auch was Positives, was kommen kann, dass man vielleicht mehr zusammenwächst? Wir waren immer so ein bisschen das Stiefkind der Gesellschaft. Ach komm, die Gastronomen, wer nichts wird, wird, wird und so weiter. Dass sich das grundlegend verändern könnte, siehst du das?
Also im Augenblick tut sich da massiv was, wenn man die Medien verfolgt. Ich bin ja selber überrascht, welche Medienpräsenz Gastronomie im Augenblick hat. Auch, ja. Dass man, ich find's toll, ich bin begeistert. Also ich bin jetzt fast Dauergast bei RTL im Augenblick. Ne? Die Kollegin aus Berlin ist bei ARD, ZDF unterwegs. Dann gestern, am Montag, bei Börse vor 8, weiß nicht, ob da seiner guckt oder wie auch immer, da wurde nur über die letzte Dehoga-Umfrage und wie sieht's aus und die haben da 5 Minuten über Gastronomie und Hotellerie philosophiert und sonst sprechen die immer nur von den börsennotierten Unternehmen. Dachte ich, wow. So, einen Tag später am Dienstag, heute Nachrichten, ja, um 19 Uhr, ab Minute 8.2 kann man es, glaube ich, dann in der Mediathek noch nachschauen. Ich glaube, die haben fast 5 Minuten nur analysiert, wie es Gastronomie und Hotellerie im Augenblick geht und zukünftig gehen wird und so weiter. Also ich sag mal, an diesen Premiumplätzen in den Medien waren wir in dieser Ausführlichkeit noch nie. Also es dürfte, glaube ich, dem Letzten in der Republik im Augenblick begreiflich sein, was Gastronomie bedeutet. Für mich ist ganz wichtig dabei, dass die Leute sehen, welcher Wirtschaftsfaktor wir tatsächlich sind. Denn das ist ja die Problematik. Alle sagen immer, die Gastro hat keine Lobby. Das Problem, was wir haben, ist die ungeheure Vielfalt und die Kleinteiligkeit, die Diversität, die wir haben. Ja, das ist auch unser Charme und der Vorteil, den die Branche hat. Ja, aber das führt nach, wir sind kein großer Konzern. Die Automobilbranche, das sind eine Handvoll Unternehmen. So, die schreien alle, die rennen ins Kanzleramt und sagen, so, wir haben die und die Mitarbeiter und sonst wie. Wir kriegen die Masse an Gastronomen. Wir haben 250.000, wie gesagt, Unternehmer am Start mit unterschiedlichen Ausgangssituationen und Lagen und den unterschiedlichsten Interessen. Ja, also jeder Gastronom ist ja auch für sich ein starker Typ oder jeder Gastronomin, bitte, ja, also jeder hat seine eigenen Gedanken und Vorstellungen, wie auch immer. Also schwer, das aufeinander zu bringen, aber
verstehst du, in der Einheit ist prinzipiell ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das tut mir jetzt total leid, wir sind jetzt seit 45 Minuten dran, wir müssen zum Ende kommen. Ist ja doch die Tatsache und da hast du viel für geleistet und das ist wirklich großartig, dass die Gastronomie am Ende des Tages eine Stimme bekommt. Und die Hoffnung, die ich zumindest in mir trage, ist, dass das über diese Pandemie hinausgeht und dass wir die großen Probleme, die Gastronomie im Vorfeld schon hatte, schaffen, dann auch danach noch zu behandeln und zu besprechen. Zwei Fragen stellen wir jedem Gast oder Gästin. Zum einen, was ist dein Lieblingsessen? Einsame Insel, du darfst eine Speise, die du 5-mal die Woche essen musst. Was würdest du mitnehmen? Was gäbe es?
Das wäre so viel.
Ein Ding, wo du sagst,
Ochsenbäckchen.
Ja. Hast du Lokale, wo du gerne hingehst? Kannst du das, darfst du es überhaupt sagen, dass du ein Lieblingslokal hast?
Da gibt es ganz viele und das ist sicherlich ganz unterschiedlich. Also das würde ich so nicht festmachen wollen. Also wäre auch ungerecht, das jetzt zu tun.
Aber du wohnst in Meckenheim, wie du uns erzählt hast. Da ist ja große Vielfalt an der A im Großraum Bonn, Köln. Wenn man schon sagt, welches Segment gehst du lieber mit mal privat, du wirst wenig Zeit haben mit Familie, in die Kneipe oder dann lieber aufwendig essen oder sowohl als auch?
Sowohl als auch. Also das, wie gesagt, also gerne einfach mal was trinken und sich austauschen, aber natürlich auch mal richtig schön fein essen, das gehört dann auch dazu. Und ich finde das toll, dass wir so eine kulinarische Vielfalt haben. Und wenn ich die Nähe jetzt zur A habe, einen schönen Rotwein dazu, das passt. Natürlich auch das lecker Kölsch hier. Ja.
Perfekt.
Und vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch für das sehr nette Gespräch.
Und ich denke auch im Namen von vielen Gastronomen, wir sehen, was da getan wird und finden das fantastisch, wie wir da unterstützt werden und dass da die Politik auch merkt. Und da gibt es ja Stimmen wie dich und viele andere deiner Kollegen, die das auch gut machen. Und wirklich, es wird auch ein großes Dankeschön dafür.
Ich bedanke mich auch und wünsche allen alles Gute und
toll,
hoffen wir, dass wieder bald bessere Zeiten. Danke.
Wenn du magst, also wir haben hier, das wissen die Hörer jetzt nicht, wir sitzen in der Bagatelle gerade, wir haben hier relativ viel Platz, wir sitzen ungefähr 4 Meter voneinander entfernt. Wenn du magst, setz dich die 5 Meter noch da weiter, du kannst auch natürlich auch gehen, wie du möchtest. Wir haben nämlich direkt anschließend 2 wundervolle andere Gäste, die zum einen großartige Gastronomen sind, die... Ja, wo es einiges zu erzählen gibt, Martin, würde ich mal sagen, wo wir gleich dann hin splitten würden direkt, weil es halt heute so eng gepackt ist. Und vielen Dank.
Nimm dein Essen mit, die leckere Bagatelle.
Genau. Sehr gut.
Und genieß das leckere Bierchen, was du hast.
Du brauchst noch ein Bier, ne? Ja, kommt.
Ja, direkter fliegender Wechsel, kommt zu uns. Ihr habt einen näheren Weg zu uns gehabt als der Christoph Beck aus Meckenheim, kommt aus der Südstadt. Ja. Hallo, liebe Hülle, hallo Martin.
Großartig, dass ihr da seid.
Ja, schön.
Genau. Und dann noch in die Kneipe gehen können. Ne?
Das war doch mal ein Grund, dass wir aus unserer Bude mal rauskommen. Das ist sehr schön. Grüßt euch.
Ja, ihr habt ein Mikrofon. Ihr müsst euch das irgendwie so ein bisschen...
Ja,
das
kriegen wir hin. Wir teilen uns
zur Zeit so viel.
Nicht, als Ehepaar lernt man ja...
Nee, du hörst nicht zu. Wir wollen euch beide.
Großartig.
direkte Frage. Wir sind hier dran, haben lange mit dem Christoph Becker vom DEHOGA über die Folgen, Pandemie und so weiter gesprochen. Wir sind nun alles Kollegen. Wie geht's euch persönlich nach 3 Monaten zu und nicht richtig absehbar, wann es wieder losgeht?
Ach, also eigentlich geht's uns relativ gut. Wenn wir mal jammern, auf hohem Niveau wahrscheinlich. Also bei mir ist es persönlich so, ich habe von 7 Tagen, glaube ich, mit 2 hinterher. Den Rest, den kriege ich sehr gut organisiert. Also ich würde mal sagen, das ist ein guter Schnitt. Ich strukturiere mich so ein bisschen. Ich habe beim ersten Lockdown, habe ich ja schwer umgebaut, renoviert. Da bin ich quasi morgens um 10 Uhr aufgestanden, bin mit meinem Kumpel Schuggi auf die Arbeit. Und um 16.30 Uhr ist da der Hammer gefallen gelassen worden. Und das 5 Tage die Woche. Deswegen war das eigentlich 3 Wochen lang alles organisiert. Dann haben wir ja das Sommergeschäft gehabt, Gott sei Dank, was richtig geil war, was gut funktioniert hat.
Das war gut bei euch?
Ja. Das war sehr gut. Das hat auch, wir haben das ja im ganz kleinen Rahmen gemacht. Also wir haben da wochenlang durchgearbeitet, was im Nachhinein jetzt auch gut war. Das hat uns echt ein bisschen Luft verschafft.
Muss man ganz kurz für die 3 Hörerinnen, die nicht wissen, was ihr macht, kurz erklären. Ihr betreibt die Kneipe Torburg. Ja. Am Klotwigplatz kann man sagen, direkt an dem Weinberg, an dem einzigen kleinen Weinberg, den wir haben, der an der Severinstorburg, an der alten Stadtpforte, am alten Stadttor hängt. Und habt euch dazu entschlossen, pandemiebedingt zu sagen, wir lassen in die Kneipe, wo ihr beim Konzerten bis zu 100 Leute reinpackt. Aber ihr habt gesagt, das ist so ein Schlauch, was sollen wir da drin machen? Wir tun dem Virus einen riesigen Gefallen, wenn da 20 Leute drin stehen. Wir machen drin überhaupt nicht auf, wir machen nur unsere Terrasse fit. Das heißt, ihr habt gesagt, wenn es zum Beispiel mal total geregnet hat, machen wir nicht auf. Und ansonsten habt ihr draußen wirklich, ich kenne ganz viele Leute, die bewusst zu euch gekommen sind, weil sie gesagt haben, die kümmern sich, die machen das cool und den Sommer dann da draußen gerockt.
Also, das nur kurz als Erklärung. Also wir haben das tatsächlich 1-2 Tage ausprobiert, haben dann gemerkt, dass das gerade zu später Stunde bei uns absolut überhaupt nicht ging. Wir hatten also überhaupt keine Chance gehabt, die Leute da irgendwie Abstandsregelungen. Es war auch gar nicht möglich, allein der Weg zur Toilette, da hätten wir eine Ampel machen müssen oder so. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir das auch nervlich gar nicht durchhalten würden. Also wir haben gesagt, okay, komm. Es war also der Virus, der ist ja eigentlich irgendwie so auf den Punkt gekommen vom Wetter her. Ne? Es wurde dann alles schön und dann haben wir gesagt, okay, komm, das machen wir so nicht. Wir verlagern uns nach draußen. Dann war das natürlich auch großartig, was die Stadt Köln da geleistet hat. Ohne Großtheater durften wir unsere Fläche verdoppeln. Das war mega.
Ja.
Und das haben wir dann auch dementsprechend ausgekostet und haben uns dann von Woche zu Woche da irgendwie so reingegroovt, dass das einfach funktioniert. Die Leute waren irgendwann auch ganz klar, okay, drinnen ist nicht.
Habt ihr viele Stammgäste verprellt, die wahrscheinlich seit Generationen ihren festen
Themenplatz haben? Ja, genau. Das ist tatsächlich, bei uns ist ein Wechsel, also gerade die tagsüber kam,
ja.
Die fanden das jetzt nicht so witzig. Und, aber das war uns dann auch egal. Also wir waren eigentlich ziemlich klar, dass wir sagen wir mal, mit der Strategie für uns auch einfach, wir haben uns wohler gefühlt, ganz einfach.
Aber ihr habt dann ja, wie soll ich sagen, das Wohl der Gesellschaft über eure direkte Einnahme gestellt, um das mal so
auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also auch unser Wohl.
Ja.
Wir wollten das auch, unsere Mitarbeiter auch. Wir haben uns da, also wir hätten jetzt irgendwie, ich hätte mir echt ein Scheißgefühl gehabt, das jetzt einfach auf Biegen und Brechen, wie ein paar Plexiglasscheiben an die Theke getackert oder so. Das war uns dann doch zu blöd, weil das durch die Aerosole und so, ich meine, das wissen wir ja heute, dass das eigentlich nicht wirklich schützt, ne?
Trotzdem ist es bei euch, finde ich so krass, ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, wann es genau war. Es war im September 2019, wo ihr als, ich sag mal, ganz normale, so habe ich es vorhin auch beschrieben, Fedelskneipe agiert an dem Standort seit wie vielen Jahren?
20 Jahre.
Seit 20 Jahren, muss man überlegen. Und ihr habt euch irgendwann so ein bisschen das Thema Musik auf die Fahne geschrieben. Ihr habt selber unfassbares Interesse an Blues, habt dann kleine Konzerte gemacht, habt das irgendwie nach und nach mitbekommen, wie ihr es geschafft habt, Leute nach Köln zu bekommen, die haben bei euch auf der Couch gepennt und weiß nicht was. Und dann seid ihr gewählt worden tatsächlich als Kölsche Fedelskneipe zum besten Bluesclub Deutschlands. Und dann hat man natürlich...
Habt ihr das irgendwie ein bisschen getrickst oder ist das gewählt worden?
Nee, wir haben da nichts gekommen. Nein.
Nee, wir waren absolut überrascht, dass wir überhaupt in dieses Voting kamen. Und das war einfach für uns die große Überraschung. Also wir haben erst gedacht, der Flachs uns, der hat da angerufen im Laden. Und haben gedacht, okay, wir waren auch erstmal, weil der so ein bisschen komisch rüberkam, waren wir wahrscheinlich auch ein bisschen unfreundlich, irgendwie schlecht Tarawi. Und dann haben uns aber dann doch länger unterhalten und dann kam raus, ja, wir werden also quasi da nominiert. Das war die große Überraschung. Und danach haben wir natürlich an allen Stricken gezogen, dass wir das Ding auch nach Köln holen, ist klar.
Ja, aber super, das hat funktioniert. So, bester Plusflug Deutschlands. Und dann nehme ich mal an, sämtliche Größen und weiß nicht, was Leute hätten auch in diesem Jahr bei euch gespielt.
Ja, wir waren sowieso ausgebucht bis, 20 war sowieso komplett ausgebucht. Und wir werden jetzt noch, ich glaube, bis April waren wir vor anderthalb Jahren schon ausgebucht gewesen. Also wir machen ja donnerstags und samstags Live-Musik mit ein paar Ausnahmen. Da haben wir halt immer geguckt wegen Fußball, Champions League und so. Das hat man nachher raus, ne? Dass wir da keine Doppelbuchungen oder irgendwie Fußball und Musik, das war immer ziemlich schwierig. Und das haben wir dann irgendwann, sind wir da auch ein bisschen professioneller geworden, dass wir genau wussten, okay, die Termine, da machen wir besser nichts, da gehen wir den anderen Weg. Und ja, das war natürlich geil. Also was das Tolle, was ich einfach sagen muss, ist, was mit dieser, jetzt auch gerade in der Zeit, also wir haben natürlich dann, sagen wir, deutschlandweit Anerkennung bekommen durch diesen Titel, ganz klar. Wir werden jetzt ernst genommen und viele Leute wurden aufmerksam. Dann kam diese Pandemie und dann kam die großartige Idee von Markus Baron, diese CD zu machen, also die der Vorschlag, der war schon vor 2 Jahren. Dann sagte der Mensch, mach doch mal eine CD. Aber okay, ich hatte dann halt mein Segeln und da, die Hüter, die hat 1000 Sachen
zu erledigen. Erklär das den Leuten, die uns hören, mal kurz ein bisschen genauer. Also ihr habt eine CD aufgenommen,
genau.
Innerhalb der Pandemie.
Genau. Also der Vorschlag, eine CD zu machen, der war schon vor ein paar Jahren. Die Idee, das zu machen. Und dann sind wir aber jetzt während der Pandemie, haben wir gesagt, komm, lass uns mal das mit der CD jetzt in Angriff nehmen und für die Musiker. Das war also im Prinzip, ich habe 19 Bands angerufen oder einzelne Musiker und habe die gefragt, ob sie Bock haben, da mitzumachen. Und dann haben wir quasi eine CD zusammengestellt mit diesen Musikern und haben dann 1000 pressen lassen und die haben wir dann verkauft zugunsten der Musiker. Und das hat auch
ziemlich. Wie viel ist da zusammengekommen insgesamt?
Insgesamt sind da knapp 16.000 Euro zusammengekommen. Und ja, das haben wir dann quasi an die Musiker ausgeschüttet.
Nach einer Quote alle Musiker dann entsprechend
verteilt. Genau, also jede Band hat dann seinen Teil bekommen. Wir haben das einfach auf die 19 Musiker, also auf die Bands aufgeteilt. Und
nicht wenige gesagt haben, das war der beste Blues-Sampler, der jemals irgendwo entstanden ist.
Also ich habe tatsächlich dann irgendwie kurz, also das Ding war gewesen, dass wir gesagt haben, kommt, ihr dürft den Titel wählen, also schickt uns irgendwas und das war dann haut auch so ein bisschen Überraschung, mal gucken, was da kommt. Und ich habe die CD tatsächlich erst nachdem die CD, vielleicht 3-4 Tage, nachdem die CDs da waren, mal die Ruhe gehabt, da mal reinzuhören und dann habe ich doch gedacht, Mensch, doch, klasse, also tolle Songs und an für sich ist es Blues. Das ist ja dann doch ein geiler Text für diese CD. Ne? Also wenn man so sieht, in welche Richtung das geht. Ne? Rock'n'Roll, ein bisschen bluesig, Kölsch-Blues, ne? Aber überall steckt halt der Blues drin.
Und der Blues ist bei euch entstanden aufgrund eurer beider persönlicher Vorlieben über die Musik oder durch Gäste, die das sehr geprägt haben?
Nee, Ursprung? Nee, schon unsere eigenen.
Ihr beiden.
Ja. Ja, kommt ein bisschen näher ans Mikro. Dann hören wir dich auch.
Super. Aber dann kann man doch umso mehr noch besonders stolz sein, finde ich, wenn man das selber diese Liebe hat und das so entwickelt in seiner, das meine ich positiv und negativ, kleinen Fehlenskneipen und daraus dann sowas entsteht. Das macht doch schon stolz, oder?
Das ist wohl wahr. Also ich denke mal, man, wenn wir jetzt so zurückgucken, das war ja auch ziemlich steinig am Anfang. Also es wurde viel belächelt und Kneipe, die lief ja auch eigentlich. Ne? Das war jetzt auch gar nicht, das war einfach nur, was war so eine Leere da, wo wir gesagt haben, komm, ich hätte irgendwie Bock auf Live-Musik. Das sollte auch eine bestimmte Richtung annehmen und das war am Anfang war das nicht ganz so einfach. Ne? Da haben wir teilweise eine Band und dann hatten wir vielleicht 5 Musiker auf der Bühne und 8 Gäste im Laden. Ja, weil die anderen gesagt haben, nee, das ist uns zu komisch und das war schon so ein Wechselbad der Gefühle.
Aber Entschuldige, Hülle für die Bezeichnung, aber dann brauchst du ja auch Eier, um das durchzuziehen, weil das kann ja sehr frustrieren.
Ja, also, und da kam unsere Leidenschaft dazu, weil uns das einfach Spaß gemacht hat. Und natürlich, wir wollten jetzt auch nicht aufgeben. Ne? So, das sieht ja auch scheiße aus. Ne? Da lachen sie alle und guck mal hier. Und ja, wir sind morgen wieder da. Heute habt ihr ja Musik.
Madet ja, gut. Das hat uns ja noch mehr angesprochen.
Und ja, ganz genau. Also eigentlich hat uns das so noch gesagt, okay, wir zeigen euch das. Und das war schön. Und dann haben wir auch gemerkt, dass es dann so langsam griff. Und,
wie ist der Wake spürbar? Einfach, dass nicht mehr 8 Leute für 5 Musiker da sitzen, aber das kriegt man schon so mit, irgendwie, wann es dann angenommen wird, oder?
Ja, ja. Ja, du kriegst, was halt ganz, ganz toll ist, ist, dass wir unseren Bekanntenkreis und Freundeskreis, der ist jetzt extrem auseinandergegangen, auch zum Beispiel Musikerstammgäste, also die nur zur Musik kommen, von weit her teilweise. Ne? Also das war, man kennt sich mittlerweile und die siehst du aber dann auch nur, wenn Live-Musik ist. Ne? Und ja, das war das Schöne daran, ne, dass du dann halt doch eine Menge neue Menschen kennengelernt hast oder in den Laden geführt hast. Ne.
Aber ihr schafft doch den Spagat gut, dass ihr jetzt durch diese Renommee und diese Auszeichnung sehr bekannte Kneipe geworden seid, gerade natürlich in Fachkreisen, aber ihr seid ja auch die total normale Fedelseck-Kneipe an der Turbo, die ihr auch, glaube ich, bleiben wollt. Und es gibt ja auch Montagsgäste, die wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, dass ihr eine Blueskneipe seid, sich trotzdem sehr, sehr wohlfühlen.
Absolut, ne? Absolut. Das ist auch eigentlich unser Wunsch gewesen, dass wir meinetwegen zweimal die Woche den Laden auf links drehen und den Rest der Zeit einfach Kneipe bleiben.
Ja. Da ist ja echt so ein Punkt, ich habe das selber erlebt, ich war und ich bin Kneipengänger und Gastrogänger, ich gehe gerne aus und häufig in der Woche und bei euch war das so ein Punkt, man hat über Facebook verfolgen können, soziale Netzwerke, wie ihr euch damit auseinandersetzt, wie ihr den Leuten draußen was ermöglichen wollt, wie ihr Plexiglaswände draußen gezogen habt, wie ihr Heizkissen besorgt habt, wie ihr gemeinsam, glaube ich, mit der Reisdorf kann man so sagen, in eine Zeltkonstruktion euch dahingesetzt habt oder eine Schirmkonstruktion, sodass es trotzdem luftig war. Und man konnte bei euch draußen sitzen und hat sich total sicher gefühlt. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich ganz viele Leute kenne, die gesagt haben, ich gehöre Amnit Turbok. Also das war so ein Ding, die Leute haben sich sicher gefühlt. Ihr habt die mitgenommen die ganze Zeit in allen euren Prozessen. Ihr habt den Leuten erklärt, warum ihr das tut und so weiter. Und das war, ich habe so lustige Sommerabende gehabt, die man wahrscheinlich gar nicht haben durfte. Aber das war wirklich total großartig. Und das echt, also zum einen Dankeschön dafür, aber das war was, wo sich, glaube ich, viele auch eine Scheibe hätten von abschneiden können. Das war echt, ihr habt riskiert, ihr habt investiert, was ich wahrscheinlich aufgrund des Lockdowns jetzt nicht bis dato nicht wahnsinnig gerechnet habt. Aber ich weiß, ihr geht auch auf die nächsten Jahre. Ihr sagt, ihr wollt, dass es im Winter auch draußen schön ist, dass es Möglichkeiten gibt.
Ich hatte eben kurz ein bisschen reinhören dürfen. Also ich bin ja auch der Meinung, dass das mal nicht eben so erledigt ist. Ne? Wir werden noch eine ganze Weile damit rumhantieren müssen. Meine Einschätzung ist, wenn es im März, April wieder losgehen könnte, dass das genauso läuft, wie es letztes Jahr, also im Sommer gelaufen ist, dass wir dann quasi erstmal nur draußen, also wir werden mit Sicherheit so arbeiten, solange diese Abstandsregelung bestehen bleibt, sehen wir da keine Idee, das jetzt zu ändern. Und deswegen sind wir mit unserem Biergarten da und mit dieser Konstruktion, die wir uns da geschaffen haben, eigentlich gut aufgestellt. Und es hat auch toll funktioniert. Wir durften ja noch 10 Tage probieren im Oktober. Und da haben wir halt gemerkt, dass es gut funktionierte, ne? Mit diesen Trennwänden da drin, ein bisschen schräg alles und so, aber...
Ich kenne auch viele Gastronomen, Entschuldigung, unterbrechen, die bei euch Sphinxen waren, gucken waren.
Ja.
Wie habt ihr das gemacht? Das hat sich in Köln schon rumgesprochen, ne? Und jetzt nun beide unter dem gleichen Label Brauerei schicken wir leckeres Bier aus und das war auch da immer, ja, aber die Reisdorf hat ja da am Ludwigplatz, das ist was ganz Tolles, also habt ihr durchaus was geschaffen, was, glaube ich, auch die, sowohl, wie soll ich sagen, die Mitbewerber als auch die Gäste einfach mega cool finden.
Ich fand es auch toll, dass die zwischendurch auch mal gefragt haben. Wir haben ja tatsächlich, wir sind ja dann auch erst Ende oder fast Ende Oktober erst am Start gewesen. Wir haben ja dann quasi 3 Wochen freiwillig zugemacht, weil es einfach zu kalt war und das war zu schräg, den Leuten zu sagen, ja, wir bedienen hier drinnen nicht, bitte alle nach draußen. Und die haben sich da den Arsch abgefroren, haben gesagt, nee, das können wir auch nicht bringen. Wir müssen den Leuten auch was bieten. Und wir wären wahrscheinlich Anfang September klar gewesen, wenn ich eine Idee gehabt hätte, wo die Stadt Köln hin will, was die sehen wollen. Ja. Also wenn du dann irgendwie 20.000 Euro in die Hand nimmst, ja, und die da was tust, dann will ich natürlich auch wissen, okay, ist das okay? Nicht, dass die auf einmal sagen, ja, das ist alles schön, aber so haben wir uns das nicht gedacht. Und das ist der Grund gewesen, warum wir tatsächlich erst so spät dran waren. Ja, dass wir hatten, also die Idee war im Mai schon, aber anders halt. Ne? Im Mai hätten wir eigentlich schon Gas geben können. Und dann wären wir quasi nahtlos in den Herbst reinmarschiert. Ne?
Du merkst aber die große Verunsicherung, die damals bei vielen ja wirklich war. Was dürfen wir jetzt aufbauen? Trennwände? Dürfen wir an Schirme was dran machen? Oder wird uns das wieder abgenommen? Was ist genau der Plan? Wir haben ja jetzt mit der Gastro da viel mit denen gesprochen. Das war lange unklar. Die haben es schon bemüht. Ja. Ne? Das soll jetzt überhaupt nicht sich doof anhören. Aber das ist dann schon, also am Ende des Tages haben viele einige Wochen auch verloren dann in dem Moment.
Absolut. Also wir hatten die 3 Wochen, die hätten drin sein können. Aber war halt so. Aber es ist auch für uns, wir sind da echt entspannt. Wir machen seit 20 Jahren nur die Torburg. Ich mache seit 92 Gastronomie. Und keine Ahnung, also ich, wir sind eigentlich, also wir wünschen uns natürlich, wenn es jetzt langsam wieder losgeht. Wir haben Bock zu arbeiten. Wir sind jetzt tatsächlich, haben ja auch gemerkt, dass wir nicht wirklich so, also als Rentner taugen wir noch nichts.
So ein beruhigendes Gefühl.
Ja, ja, doch, das stimmt, das stimmt. Also wir versuchen einfach ein paar positive Sachen mit quasi aus dem Lockdown zu nehmen.
Das geht war euch noch nicht, also erstmal persönlich gefragt, Hülle, du musst jetzt nochmal was sagen. Ja. Weil das, geht ihr euch noch nicht auf den Sack? Ich weiß bei euch, ihr guckt wirklich, ihr achtet auf die Regeln. Du guckst, dass du deine Mutter schützt, Julia, und deshalb bei Kontakten sehr, sehr vorsichtig bist. Und ihr seid seit vielen, vielen Wochen zu Hause. Ihr habt einen Hund, klar, mit dem ihr mal rausgeht. Aber was ist das so persönlich? Ist das irgendwann echt zermürbend oder ist das irgendwie fast eine gute Zeit, die man mal gemeinsam hat?
Wir sind, klar, wir haben beide einen strukturierten Tagesablauf, wir machen sehr viel Sport und das macht uns beide sehr glücklich, sage ich mal, dass wir unseren Sport machen können. Ja, ich kümmere mich um meine Mutter und aber wir haben für uns einfach festgestellt, dass der Lockdown uns als Familie, auch mit unseren zwei erwachsenen Töchtern, noch viel enger zusammengebracht hat. Und klar gibt es mal Momente, wo man sich mal aus dem Weg gehen möchte. Dafür haben wir zum Glück eine sehr große Wohnung, da ist das gegeben. Aber sag mal, es ist während des Lockdowns noch kein einziges böses Wort. Ja, das haben wir heute für uns. Es ist einfach heute so, haben wir wirklich drüber geredet. Also wir sind einfach enger geworden, noch enger als vorher.
Großartig. Ja, es klappt erstaunlich gut.
Also unsere Töchter machen da großartig mit.
Die kommen die durch die Zeit, sind in einem ganz spannenden Alter.
Ja.
Ich meine, Familien gerade ein Jahr eigentlich, ne? An Party, Event, rausgehen.
Ja, ab und an kommt da schon mal, ich wäre jetzt vielleicht gerne mal auf eine Party gegangen, aber die haben halt auch beide im Hintergrund. Da gibt es eine Oma, die ist 81, auf die müssen wir Acht geben. Kinder haben zu ihr keinen Kontakt. Ich bin halt diejenige, die sich um meine Mutter kümmert. Aber die sagen, okay, wenn wir das Ding nach Hause bringen, dann hat es unsere Mutter und die trägt es dann zu unserer Oma. Und also ich muss sagen, die gehen sehr, sehr verantwortungsvoll damit um. Klar gibt es dann da auch Momente, wo sie mal ein paar Tränen fließen, was wir die Tage bei unserer jüngeren Tochter hatten. Aber ein gutes Gespräch geführt und dann ist das wieder okay.
Voll gut.
Ja.
Ja, bei uns ist tatsächlich auch, wir haben, was wir nie gemacht haben, wir haben ja auch eigentlich nie viel Zeit gehabt, ne? Ja. Also als Gastronom, ich meine, das kennt ihr selber auch.
Ja. Absolut, ja.
Das, dann bist du Wochenenden sind gestrichen, jetzt war ich ja noch viel segeltechnisch unterwegs, also wir haben das tatsächlich.
Also ich genieße das.
Im Moment ist es so, dass wir Brettspiele spielen.
Ja. Auch da kurz eine Erklärung dazu. Martin segelt als Ausgleich. Du gibst, korrigier mich da, Segelkurse.
Ich arbeite für eine Segelschule mit eigenem Boot. Und das ist jetzt zwar tatsächlich, manchmal weiß ich gar nicht oder wusste ich gar nicht mehr, was ist denn jetzt eigentlich mein Hauptjob. Wir haben in Holland eine Base mit 5 Schiffen und wir machen jegliche
Art
in Stavoren, im nördlichen Eiselmeer. Und unser Revier ist halt Nordsee, Wattenmeer, Eiselmeer, also Nordsee bis England, Helgoland. Und wir machen also alles, was an Ausbildung zu machen ist, auf großen Yachten. Und ich bin jetzt gerade dabei, dass ich mich so ein bisschen mit Auffrischungen, also mit GFK und so. Ich habe also im Moment so viele Sachen in der Birne, wo ich mich dran versuche, wo ich noch im Moment noch viel verkehrt mache. Aber dadurch bin ich im Moment echt gut verpflegt, so mit Sachen, die
aber
ich nebenbei noch machen kann.
Still, war das still auch jetzt
in Nee, das war echt eigen. Also ich bin selber tatsächlich nicht mehr, also ich habe nur einen Turn gefahren im März, wo dann der Lockdown quasi, Julia rief an und sagte, ich muss den Laden zumachen und. Ich war mit Kunden unterwegs und habe die Woche dann auch noch zu Ende gefahren und musste dann mal gucken, wie ich dann nach Hause kam, weil die Grenzen teilweise geschlossen wurden. Und dann habe ich damit gerechnet, dass dann auch Feierabend war in Holland. Aber tatsächlich war es so, dass die Leute, also durfte Skipper plus zwei Personen aus einem Haushalt, also die hatten dann eine Regelung gehabt, dass du in kleiner Formation weiter anbieten konntest. Die Leute haben tatsächlich mehr Geld bezahlt, haben dafür eine Koje, eine einzelne Koje bekommen, eine Kabine bekommen. Normalerweise ist man mit fünf Mann auf dem Schiff und so waren sie zu zweit plus Skipper. Und das wurde halt mit, klar, die mussten viel mehr bezahlen, aber das war den Leuten egal. Die hatten, also das hätte man nicht so gedacht. Und das waren die Schiffe, waren fast jede Woche unterwegs. Also das war, ist trotzdem noch weitergelaufen.
Und wie ist die Planung für 2021?
Ja, das wahrscheinlich gleich, wenn es wieder so oder. Ja,
dass das Modell kann, wieder ging.
Es kann auch sein, dass die, ich weiß jetzt nicht, wie die Holländer gerade ticken. Es kann sein, dass die das auch anziehen, dann funktioniert es natürlich nicht, dann bleibt da alles liegen. Ne? Aber gut, das werden wir sehen. Das, also ich war wirklich erstaunt, dass das 20 hatte ich da mit nichts gerechnet und das ist relativ gut gelaufen. Also muss man sagen.
Ja. Ich würde vorschlagen, ihr nennt uns jetzt mal den Lieblingstitel, dürft ihr jetzt sagen, den Lieblingstitel eurer, der CD, die ihr rausgebracht habt, den würden wir nämlich dann einspielen, dass die Leute zu Hause so ein bisschen wissen, was ihr an Musik auch performt. Habt ihr da ein Ding oder wollt ihr es offen lassen und wir schneiden wir da einfach irgendwas Nettes rein?
Genau. Ich würde sagen, ihr sucht euch einfach was aus.
Okay.
Das würde mich das ungern jetzt zu euch.
Das ist ein Deal, dann machen wir das. Dann sagen wir jetzt mal den wundervollsten Song an. Ich würde jetzt schon sagen, das wird Zass.
Ja,
es ist mit dem Song drauf und ist super. Aber schauen wir einfach mal, den schneiden wir rein und viel Spaß beim Hören. Wir kommen gleich wieder.
Küm ihm mit, jeder denkt an was er hat und was wer von wem noch kriegt. So sind wir all hierhin gekommen, die Jode und die Krumme, stehen ganz, ganz eng zusammen, aus so Krumme, die Hand blast. Komm, ich streike mit für dich, auch wenn es mir nichts bringt. Jetzt halt der Kopf für mich in Sinn, es könnte Dinge sein. Und nur wer ist, wo Dinger sind, ich weiß, was dir gefällt. Willst du, wenn du am Arsch bist, das da zählt. Russ auf die Straße! Russ auf die Straße! Russ auf die Straße! Russ auf die Straße! Von Hemdling verloren, von Politiker betroren, das Land hat mich beklagt, von Raffierier sein. Aber solange wir noch am Leben sind, ist es besser, du zu sehen. Ich kann drehen, wie ich will, ich muss hier raus. Komm, wir rennen jeden Weg, wo wir riesen Grenze hin. Und schreiben die mal Dreck, die nehmen wir mal so hin. Wir sind noch nicht allein, und wir brauchen noch kein Stein. Für ein bisschen Solidarität ist es nicht zu spät. Russ auf die Straße! Und Essen nicht bezahlen kann, muss ich Russ. Russ auf der Straße. Russ auf der Straße. Russ auf der Straße. Alles andere wird bestraft. Stand oben, komm mit, will es uns keiner deht. Wo ist denn der Rebell, der Denker, der Pirat, der Meinung hat und die auch immer wieder ungefragt gesagt. Russ auf der Straße. Russ auf der Straße. Russ auf der Straße. Russ auf der Straße. Komm, Russ auf der Straße. Russ auf der Straße. Russ auf der Straße. Russ auf der Straße. Komm, Russ auf der Straße.
Ach, was ein schöner Song. Super, dass wir das einspielen durften. Vielen lieben Dank. Jetzt haben wir gerade tatsächlich ein bisschen die Pause genutzt und mal darüber gesprochen, was eigentlich mit den ganzen Menschen, die eine Veedelskneipe besuchen, die vielleicht auch alleine sind, die dort ein zweites Zuhause haben, die in den letzten 2-3 Monaten das nicht mehr haben, die es im ersten Lockdown nicht mehr hatten, was das mit den Leuten macht. Wie ist das bei euch genau? Gibt es da Leute, wo ihr denkt, es ist schon echt schade und dass die jetzt gerade nicht mehr uns besuchen können? Oder was habt ihr da, wie erlebt ihr das?
Ja, also wir haben tatsächlich, währenddem wir die CD präsentiert hatten, hatten wir uns sehr, sehr oft gemeldet über Facebook und. Und das haben wir dann nach Weihnachten nochmal nachgelegt mit einem Video. Dann ist schon mal so mal die breite Masse, die ist dann schon mal beruhigt. Die schreiben uns tatsächlich, hey, geht's euch gut, was läuft und haltet ihr durch? Und sag mal so, die paar Seelen, die jetzt mit Facebook nichts zu tun haben, wir haben natürlich auch Stammgäste, die haben wir tatsächlich teilweise angerufen. Oder ich bekam gestern einen Anruf von einem Gast, wo ich erst mal dreimal nachfragen musste, wer bist denn du eigentlich? Und das war total nett eigentlich, weil ich habe mich dann doch erinnert, wer er ist. Und er hat irgendwoher meine Nummer. Und er wollte sich einfach nur mal erkundigen, wie es uns geht. Er macht sich halt gerade ein bisschen Sorgen um alles und das fand ich großartig. Ich habe dann ungefähr 5 Minuten oder 10 Minuten mit ihm telefoniert, ich weiß es nicht mehr. Im Nachhinein habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, oh, wie nett war das denn jetzt? Ja, das war ziemlich cool. Aber ja, also wie gesagt, wir machen natürlich den Hauptteil über Facebook, dass wir zwischendurch uns melden und mal, oder jetzt hier über so einen Podcast zum Beispiel. Aber wir sind auch vereinzelt mit Leuten, dass wir uns schreiben oder dass wir halt telefonieren.
Oder E-Mails, die ich halt über unsere Webseite bekomme, da haben wir ja ein Kontaktformular, darüber bekomme ich halt auch viele E-Mails von Gästen, die nachfragen und die beantworte ich dann auch.
Aber habt ihr das Gefühl, dass Gäste nicht euch als Gäste, aber sozial oder seelisch wegbrechen, die einfach jetzt so lange einsam sind und das so fehlt, bei euch an der Theke zu sitzen, weil jetzt habt ihr eben erzählt, Theke war länger nicht mehr möglich, aber so euch zu sehen, euch zu besuchen, die Terrasse zu nutzen. Also ich habe das bei uns im Lokal festgestellt, als wir ein Außerhausgeschäft gestartet hatten, nachdem wir 2 Wochen komplett hatten, kamen viele Menschen einfach, um sich mitzuteilen, aber positiv. Das war jetzt nicht, das will der wieder, sondern total nett. Dieses so einfach, man lebt und tauscht sich auch so ein bisschen aus. Das ist ja doch für viele in der Gastronomie mega wichtig, auch einfach für ihr eigenes Wohlbefinden, sage ich mal, ne?
Ja, also wie gesagt, beim ersten Lockdown gab es ja noch diese Zoom-Geschichten, da war das, fand ich, extremer. Da haben wir also wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten uns verabredet, also keine Ahnung, wie viele Leute da, 20 Leute konnten die zum Zoomen und so, das haben wir jetzt im zweiten Lockdown.
Haben wir das nicht mehr angeboten?
Haben wir das gar nicht mehr, das war jetzt auch nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Und sag mal so, die Leute, die mir so eingefallen sind, die habe ich tatsächlich angerufen. Ansonsten, also ich wüsste jetzt groß nicht, wer da jetzt irgendwie komplett weggebrochen ist. Nee, eigentlich nicht. Also bei uns ist tatsächlich dadurch, dass wir im Sommer so hantiert haben, wie wir es gemacht haben, also nur draußen, hat sich der Spreu so ein bisschen vom Weizen getrennt. Ne? Wir hatten tatsächlich so ein paar Thekenhocker, die haben gesagt, nee, das gefällt uns so nicht. Und die sind uns tatsächlich weggebrochen, aber das war uns in dem Moment wirklich egal. Mhm. Weil die hatten jetzt Alternativen, die sind halt woanders hingegangen und die konnten wir nicht einfangen. Das war denen definitiv egal. Und deswegen hatte sich da schon einiges aussortiert tatsächlich. Aber was jetzt fürs Geschäft jetzt nicht unbedingt schlimm war, weil da draußen war dann doch genug, also es war eigentlich immer genug zu tun, sagen wir mal so. Es war immer sehr, sehr voll. Aber wie gesagt, da haben wir in den sauren Apfel haben wir einfach gebissen, das war uns auch egal. Wir haben uns einfach so wohler gefühlt.
Das ist ja auch entscheidend, dass, glaube ich, Gäste merken, wie ihr euch wohlfühlt und dass ihr das auch wieder gut leben könnt. Was soll das machen, wo man sich verbiegt?
Es hat ja für uns auch gesprochen, dass also viele Leute tatsächlich den Weg zu uns gefunden haben und gesagt haben, nee, hier fühlen wir uns wohl. Und die haben uns eigentlich auch gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, also so wie wir es gemacht haben.
Thema guter Weg, Entschuldige Daniel. Ich habe es den Christoph Becker eben auch gefragt. Wie seht ihr die mittelfristige Perspektive der Gastronomie? Wir können jetzt diskutieren, ob Ende Februar, Ende März, Mitte März, April, Terrasse, nicht Terrasse. Das weiß keiner. Aber habt ihr das Gefühl, dass das besser wird, anders wird oder überhaupt wieder die Leute rausgehen können? Oder wird das eine Stunde Null geben?
Ich glaube, also ja, sagen wir mal, ich bin eigentlich sehr, also eigentlich Optimist. Ich gehe mal davon aus, dass man, sobald es wieder etwas wärmer wird, dass wir die Zahlen runterkriegen, das glaube ich schon.
Ja.
Das wird funktionieren. Das ist ein bisschen zäher gerade, ist gar keine Frage, aber das wird funktionieren. Dann für mich ist tatsächlich vielleicht Mitte März, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann quasi mit dem Frühling so langsam wieder draußen beginnen. Der Abstand wird bestehen bleiben, definitiv, diese 1,50 Meter. Mhm. Und dann werden wir quasi den Sommer noch mal so durchjagen, wie wir es gekannt haben oder wie wir es schon mal gemacht haben. Für den Herbst habe ich noch keine Idee. Also ich sehe tatsächlich auch für 21 noch keine Live-Konzerte in kleinen Läden. Wenn ich ehrlich, also da muss ich, also ich würde mich freuen, aber ich glaube tatsächlich, dass das alles noch ein bisschen auch mit dem Impfen, also ja, es wird sich im Sommer wird sich das so ein bisschen rausstellen, aber ich bin jetzt nicht so optimistisch, dass wir sagen, im Herbst haben wir es geschafft. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir 22 erst wieder halbwegs normal. Und ob das dann normal wird, wie die Leute darauf reagieren, vielleicht können wir uns auch darauf einstellen, dass die Gastronomie sich komplett verändert. Wohin, weiß ich noch nicht so genau, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir haben 70 Quadratmeter, da haben wir teilweise 100 Leute reingepfercht bei Konzerten. Das ist für mich noch weit weg, sehr weit weg.
Wäre echt zu wünschen, dass es irgendwann dann wieder echt die großartigen Konzerte gibt, vor allem wenn man der geilste Bluesclub.
Absolut, ja.
Mega schade. Ja. Aber auch bei euch noch die abschließende Frage. Zum einen, was esst ihr besonders gerne und was ist euer Lieblingsessen? Also wofür würdet ihr sterben auf einer einsamen Insel, was auch immer?
Also ich kann dir sagen, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne esse, ist Spinat. Mit Kartoffeln.
Das war keine Oberarme, jetzt verstehe ich das.
Spinat, ja, genau, vom Blut, mit dem Blut.
Also ich lo Rahmspinat, richtig?
Ja, genau. Großartig. Dieser Rahmspinat, Kartoffelpüree und eine
Bratwurst.
Sag ein Stäbchen. Okay.
Geiles Essen.
Ja, das finde ich geil.
Großkino.
Ja. Oh, ich sterbe für Frikadellen. Ich esse sehr gerne.
Torbock macht die besten Frikadellen der Stadt, muss man dazu sagen.
Ich esse gerne die türkische Variante. Das ist Kadımbudur Köftesi, Frauenschenkel auf Deutsch.
Frauenschenkel?
Frauenschenkel,
Warum Frauenschenkel? Jetzt erklär mal, komm.
Also in die türkische Sprache, beziehungsweise sehr viele türkische Gerichte haben seltsame Namen. Zum Beispiel gibt es eins, İmambayıldı, der Imam ist in Ohnmacht gefallen, ist ein Auberginengericht.
Das klingt doch ganz gut.
Oder ein anderes Auberginengericht heißt Karne Yarık, der aufgeschlitzte Bauch. Das sind gefüllte Auberginen. Und warum Kadımbudur Frauenschenkel so heißt, das weiß ich nicht, aber ich esse es unwahrscheinlich gerne. Würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen.
Wäre ich mega, wenn du das für uns demnächst mal zubereiten würdest.
Alles klar.
Und die zweite Frage, die jeder gestellt bekommt hier bei uns, ist: Was ist denn eure Lieblingskneipe oder Lieblingsrestaurant?
Also, Lieblingsrestaurant war tatsächlich eine Zeit lang das La Locanda.
Gibt's leider nicht.
Der ist leider verstorben.
Ja.
Ich glaube, seine Frau macht das noch. Aber da sind wir tatsächlich, also da bin ich mega gerne hingegangen, weil der Typ, der war einfach
hier
am Zugweg.
Der Sade.
Ah, der Sade.
Ja, Franco.
Der Franco, okay. Der war großartig. Und das Schöne war, der kam dann immer so nach getaner Arbeit, kam der mit einer Flasche Grappa an den Tisch und hat dann auch ordentlich gerne, also hat auch gerne einen mitgetrunken und schöne Geschichten erzählt. Und den vermisse ich.
Okay.
Der ist leider vor ein paar Jahren gestorben, aber der hat ein sehr spannendes Leben gehabt, der Typ.
Und du sehr lecker gekocht. Ja. Also ich kann das, also die Köln hat so viel zu bieten. Also ich kann dir jetzt, also ich gehe unwahrscheinlich gerne, besuche ich Restaurants, gehe auswärts essen, aber ich kann dir keinen speziellen.
Einen musst du nennen.
Einen muss ich nennen. Oh.
Reiß doch mal ein Tor.
Das stimmt nicht, hätte ich sogar gesehen. Das stimmt nicht, das wäre gelogen. Wo es Bier hat, ist sehr, sehr gut auf jeden Fall.
Ich bin häufig, lass mal hingehen.
Das stimmt.
Gut. Hier in der Südstadt gehe ich gerne in die Speisekammer. Den Selbst.
Ja, die Top.
Das ist gut. Sehr nachvollziehbar, glaube ich. Wobei La Locanda genauso. Also ich bin da völlig bei dir, Martin. Mhm. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da
gewesen seid. Ja, Spaß gemacht.
Großartig.
Spaß gemacht.
Sehr, sehr schön, mal wieder mit euch in der Kneipe zu sitzen. Das war wirklich toll. In dem Sinne, bis bald.
Ja,
und wir freuen uns, wenn du die was war das, die türkischen Frauenschenkel? Ich hab's nicht gehört. Super.
Aus der Nummer aus dem Haus. Aber das kriegt sie hin, das weiß ich.
Ja, das ist ein Übergang, der ist jetzt spektakulär von türkischen Frauenschenkel und Lieblingsgerichten von tollen Südstadtwirten zum Oliver Seeg. Neu gewählt in den Rat der Stadt Köln. Die Wahl war Ende September, seit Ende Oktober, glaube ich, neu im Rat. Hast deinen Wahlkreis direkt gewonnen in Vogelsang, Bocklem und Mengenich, wenn ich nicht irre. Und hast heute den weiten Weg von Ehrenfeld auf dich genommen zu uns in die Südstadt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Oliver.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Danke.
Wie fühlt man sich als neues Ratsmitglied, wenn das mitten in Pandemiezeiten?
Also ich fühle mich sehr gut. Das macht Spaß, aber es ist natürlich komisch. Und die Leute in der Regel über Distanz, über Meetings, die digital stattfinden, kennenzulernen, ist schon nicht so besonders toll. Und jetzt gerade in dieser Zeit, da wird es eigentlich alle Leute kennenlernen, mit denen man zu tun hat. Das geht eben aus bekannten Gründen nicht. Und das ist schon ein bisschen cool.
Und trotzdem kann man aber politische Arbeit machen und man tauscht sich schon so aus mit Kollegen, Ratskollegen, dass die Dinge weiter fortgeführt werden.
Genau, wir hatten die Anfangsphase, ne, wie bei allen Fraktionen, man organisiert sich erstmal, man stellt sich auf, überlegt, wer welche Themen bearbeitet, das Übliche. Und das nimmt schon eine gewisse Zeit in Anspruch und bin jetzt total froh, dass es jetzt echt so um Inhalte geht, ne? Und dass die Themen jetzt auf den Tisch kommen und dass man jetzt endlich loslegen kann. Aber das scheint normal zu sein, ne, dass man diese Wochen hat und die haben uns genommen und jetzt geht es natürlich mit Handbremse los. Gar keine
das
Frage.
Das kennen wir Gastronomen, die Handbremse gerade.
Absolut, ja.
Du bist Familienvater, zwei Kinder, wohnst in Ehrenfeld, bist Lehrer am Apostelgymnasium und wie ich weiß in der Lehrerausbildung tätig. Wie kommt dann der Entschluss, es wird nicht die viele Freizeit gewesen sein, zu sagen, ich möchte mich in den Rat der Stadt Köln wählen lassen?
Also politisch bin ich eigentlich schon immer, also als Jugendlicher schon und also
warst du ja auch sehr engagiert, glaube ich, in der Heimat der
Ostkirche. Genau. Ne? Das ist so aus vergangener Zeit, war ich schon politisch aktiv, als ich nach Köln zog. Nicht mehr, aber immer politisch denkend. Also so, das lässt einen ja nicht los und man diskutiert. Ja, und dann eigentlich so dieser Klassiker, vielleicht geht uns allen so, ne? Du diskutierst, regst dich vielleicht auch auf und dann kommt irgendwann so dieser Punkt, ja, dann mach es doch selbst oder bring dich da mal ein. Und ich habe das schon ganz bewusst auch rausgeschoben, weil meine Töchter jetzt 12 und 14 sind. Und also das zu machen, so in einem Alter, wo die einfach noch klein sind, da hatte ich einfach keine Lust, weil die Beispiele kennt man eben so aus Erzählung, dass du da zu wenig Zeit für hast. Und nee, das wollte ich dann nicht. Und ja, wie viel Zeit das jetzt in Anspruch nimmt, das ist jetzt im Moment noch schlecht abzusehen. Ne? Das bahnt sich so an, ja.
Aber Wahlkampf war ja wahrscheinlich schon sehr zeitintensiv, oder?
Genau, der war natürlich auch, der Wahlkampf hat eigentlich im Sommer richtig begonnen und da hast du auch, also diese Hausbesuche beispielsweise, diese Treffen mit den Leuten, das war auch schon sehr reduziert, muss man sagen. Also ich glaube, da gab es auch weniger als sonst, aber da muss ich aber auch sagen, das hat totalen Spaß gemacht. Also das war jetzt zeitlich intensiv, aber es hat wirklich, da habe ich keine Minute wirklich vermisst.
Aber als du beschlossen hast, dass du in den Rat möchtest oder dich engagieren möchtest politisch, war die SPD die klare Partei, da musstest du nicht überlegen, wofür du dich engagieren möchtest.
Ja. Also da bin ich schon lange dabei.
Seit wann bist du SPD-Mitglied?
Seit 1990, Oskar Lafontaine.
Oh, krass. Ja. 30 Jahre.
Wie alt bist du? Ich bin 46, also der frühestmögliche Eintritt. Und damals, ne, unsere Generation erinnert sich, Deutsche Einheit, Helmut Kohl und Oskar Lafontaine damals, das war eine interessante Zeit, das hat mich so gepackt. Und dann sag ich so, ich bin allerdings auch vom Elternhaus vorgeprägt und also da, das ist schon immer so meine politische Heimat gewesen, auf jeden Fall.
Und dann nimmt man diese politische Heimat mit nach Köln, was man jetzt ja mal vielleicht so sagen kann, dass die SPD in Köln jetzt nicht immer nur einfach strukturiert ist, sondern da gibt es Grabenkämpfe, da gibt es verschiedene Lager, da gibt es Dinge, die nicht immer ganz einfach sind. Ist das ein Ding, was einen dann eher reizt, wo man sagt, so, man will da jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen, oder ist das ein Ding, wo man sich da wirklich, also wie erlebst du das bei der Kölner SPD?
Wenn du dich, ich habe ja gerade beschrieben, relativ zwar politisch bist, aber so in der Parteiarbeit jetzt nicht an vorderster Front mitgemengt hast in den letzten Jahren, habe ich das wirklich aus der Zeitung auch mitbekommen, so was da los ist. Und also ich bin auf keinen Fall jetzt hingegangen und sage so, ich bin jetzt auf mich habt ihr gewartet und jetzt wird alles befriedet. Ich glaube allerdings, dass auch viel übertrieben wird, ne, was da über die SPD in der Vergangenheit berichtet wurde. Ich kann das jetzt nur so beurteilen, seit September oder sagen wir mal, seit der Wahlkampf begonnen hat. Und ich sage aber auch, dass meinen Leuten, ich interessiere mich ganz im Ernst auch gar nicht so groß für die Vergangenheit, was irgendwie vor ein paar Jahren passiert ist oder was denn das, ich gucke jetzt wirklich nach vorne, ist abgedroschen, wie das so manchmal klingt, aber es ist wirklich so bei mir der Fall, weil der Martin hat das gerade angesprochen, Zeit ist ein Faktor und wenn man jetzt auch noch viel Zeit dafür verwendet, was früher war und sich darüber auch so, dann ist echt da kein erstens habe ich ja keine Lust drauf und zweitens fehlt da wirklich die Zeit zu.
Ja, gab es Gespräche, also finde ich so als Außenstehender ganz, die Grünen verhandeln ja gerade mit CDU und Volt und haben das Programm ja noch nicht stehen. Gab es im Vorfeld Gespräche mit der SPD? Gab es da Ideen, dass man da auch zusammen hätte kommen können?
Ja, die gab es. Ne? Also mit eigentlich allen demokratischen Parteien wird da gesprochen. Und das ist passiert. Ja. Also das ich glaube, die Grünen haben oder wir und die CDU auch untereinander viel gesprochen und man hat da verschiedene Optionen auch abgeklopft. Ja.
Aber hat da nicht gepasst?
Scheinbar nicht. Also da musst du die anderen fragen. Ich hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte. Also ich.
Also du hättest auch mit der CDU koaliert oder mit den Grünen?
Nee, also für mich ganz ehrlich wäre so dieses Modell Grün Volt, hätte ich reizvoll gefunden. Mhm. Also ich bin ja so politisch sozialisiert, habe das ja gerade gesagt, wenn ich angefangen habe. Bin so Rot-Grün ist für mich so die Farbenlehre, ne, die ich so kenne und mit der ich auch gut klarkomme, so vom Grundsätzlichen her. Also das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Die hätte hier in Köln, glaube ich, auch gut funktioniert. Das ist so ein Gefühl. Aber ich kann jetzt aber auch nicht bis ins Detail sagen, dass das war der Grund jetzt für die anderen, warum es besser für die Grünen ist mit der CDU. Und insbesondere, was mich wirklich gewundert hat, ist, warum Volt da so scheinbar schnell so auf die CDU-Linie gekommen ist. Aber das müssen die euch beantworten. Mhm.
Du hast es geschafft, deinen Wahlkreis zu gewinnen, was zumindest für SPD-Politiker aktuell nicht die Regel ist, bundesweit, im linksrheinischen Köln zumindest auch nicht. Nenn uns mal mit wenigen prägnanten Sätzen die Erfolgsformel. Was muss man dann machen, um die Leute doch so überraschend positiv, also für dich positiv und ich denke auch für deine Wähler zu erreichen?
Meine Vorgängerin, das sind riesen Fußstapfen, Monika Schultes, die hat ist so ein Urgestein und ich glaube, die hat unheimliche Vorarbeit geleistet in den letzten Jahren, also das auf jeden Fall. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, also für mich war von Anfang an wichtig, ich rede mit jedem, ja, und das ist also der Straßenwahlkampf, sich nicht zu verstecken, da auch auf Leute zuzugehen, wo man vielleicht erstmal so Reflexe zeigt, ach, warum mit dem, der guckt so grimmig. Also das ist so dieses Offensive. Dann habe ich bin viel rumgelaufen, Corona-bedingt. Ich habe mich in diesen Wahlkreisen gezeigt. Das war schwierig. Also weil natürlich willst du den Leuten auch nicht zu nahe treten und mit einer Maske Leuten immer nur zu begegnen, ist auch seltsam. Aber ich habe viel mit den Leuten gesprochen, habe dann versucht, so über Social Media, wir haben eben gesagt, ne, ich finde Podcast ist eine tolle Sache, habe dieses Medium mal versucht. Und ich glaube, so.
Wie hast du das versucht? Was hast du da gemacht?
Da habe ich mich, die Idee kam vom Freund von mir, sagen so, komm, das probieren wir jetzt mal. Haben wir dann 0815 genannt. 15 Themen wollten wir nehmen, haben es nicht ganz geschafft. Die kommen jetzt noch nachträglich, aber 8 Minuten. Das war dann wichtig, Dinge dann auch nicht so in die Länge zu ziehen, sondern sagen, komm, zu dem Thema mal 8 Minuten. Also mit anderen Worten, ich habe versucht, alles so zu spielen, Ansprechpartner zu sein in allen Belangen. Und ob das jetzt ausschlaggebend war, aber man muss auch sagen, das ist auch ein Wahlkreis, der total interessant ist von der Aufstellung her. Man hat Vogelsang mit fast dörflichen Charakter, aber im absolut positiven Sinne.
Und das ist ja so ein bisschen Diaspora, ne? Da führt keine Straße lang. Das ist
naja, so Diaspora, Grabe. Man ist da sehr schnell auch in der Stadt, also wirklich sehr, sehr schön zum Wohnen. Und du hast dann Alt-Bocklemünd, dann hast du Bocklemünd-Menge nicht mit dem Göllinger Zentrum. Also es ist sehr, sehr heterogen, wie man das so schön sagt.
Aber du hast ja dann auch schon zumindest einen kölnweit bekannten sozialen Brennpunkt da drin mit Mengenich und Göllinger Zentrum. Wie macht man da Wahlkampf? Man klingelt bei den Leuten, man stellt sich auf den Platz vor der Tür. Wie erreicht man die Menschen?
Eher Letzteres, ne? Sonst hätte ich geklingelt, aber das ist unter Corona, haben wir uns gesagt, das machen wir lieber nicht. Ja, und dann spricht man mit den Leuten. Ne? Und da hatte ich, also das ist auch meine Erkenntnis, ne? Dieses Negativ-Image, das geht den Leuten so auf den Keks und sagen so, das ist auch unfair, ne, dass immer nur in eine Richtung über so einen Stadtteil gesprochen wird. Und ja, das ist dann auch so den Anspruch. Ne, man hat sozusagen einmal, dass man was für diesen Wahlkreis tut, aber dass man auch anders über diesen Wahlkreis redet. Ne? Und die allermeisten, die über diese sogenannten Brennpunkte immer reden, wenn ich mit denen diskutiere, die waren in der Regel noch nie da. Ne? Ja. Oder sind da vielleicht mal mit dem Auto vorbeigefahren. Und das ist eben auch, das gibt es ja in Köln ja auch noch ein paar andere. Ne? Und da ist immer so die Erkenntnis, fahrt mal lieber hin, guckt euch das mal an. Ne? Und es ist nicht immer so schwarz-weiß, wie es immer so skizziert wird.
Und hast dann auf der Straße mit den Menschen viel diskutiert, glaube ich. Ich habe durchaus auch eine Meinung gehört, die jetzt, wie soll ich sagen, nicht zwingend immer gesellschaftsfähig sind vielleicht auch, ne, was Themen angeht, die einfach brennen, Migration, Corona und. Also du hast natürlich dann die Sprache der Straße sehr gespürt, was ja auch positiv ist. Aber redest du mit jedem oder sagst du bei Leuten auch, hör mal, das möchte ich nicht hören oder wo ist die Grenze für dich? Fragen wir so rum.
Nee, in der Tat wirklich mit jedem, jeder.
Jeder, ja.
Also jedenfalls versuche ich es. Und das ist auch größtenteils gelungen. Und so Thema Klischees und das waren oft super Gespräche. Also das, eine andere sagt, jetzt gehe ich schon wieder auf den zu, da, ne, guck mal, wie der aussieht. Ne, und das ist mir dann wirklich egal. Klar, ich beende dann auch mal Gespräche, wenn ich merke, das führt dann zu nichts. Das kann man ja auch freundlich dann mitteilen, ne, wenn man dann irgendwie merkt, der hat da auch, geht vollkommen in eine andere Richtung. Da kann man sowas auch beenden. Also ich will jetzt auch nicht rosa-rot malen, dass alle Gespräche total super und friedlich, aber ja, einfache Sprache finde ich aber auch teilweise sympathischer als so Geschwurbel drumherum. Ne?
Absolut, aber der Wahlerfolg bestätigt dich ja für diesen Weg und dafür auch nochmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, aber das ist wirklich jetzt nicht so einfach, weil ich da jetzt gekommen bin und die haben auf mich gewartet. Da gibt es gute Strukturen, wie gesagt, die Vorgängerin, die da super Arbeit geleistet hat.
Was ja schon total gut ist. Ich habe mal im Beispiel Chorweiler gelesen, vor einiger Zeit im Stadtanzeiger, dass es da eigentlich nur noch, ich glaube, 7 Menschen gab, die, ich sag mal, zusammenhängende Sätze rausbekommen, die überhaupt noch angetreten sind für eine gewisse Volkspartei. Und deshalb ist es ja total gut, wenn ihr da parat seid und da steht und dann die Leute auch ansprecht und auch da seid. Also, weil das ist ja total wichtig. Weil wenn du irgendwann nicht mehr ansprechbar bist für die Menschen, dann wird es halt auch total eng. Deshalb total gut, denke ich mal.
Kannst du zwar nicht von meiner Partei gerade geredet haben, weil die ich kenne, die können alle mehr als Sätze gerade aussagen. Aber nein, ich glaube, was du meinst, stimmt. Also ich glaube ja, oder behaupte ja, du musst ja gerade, das übrigens, ihr habt gerade gesagt, welchen Beruf ich nachgehe, du musst ja eigentlich da, wo die Leute vielleicht nicht mit dem goldenen Löffel geboren werden, gerade die Stärken bauen. Da müssen die besten Lehrer hin, da müssen eigentlich die bestausgebildeten Sozialarbeiter hin, da müssen auch die modernsten Schulgebäude errichtet werden und da müssen natürlich auch Interessensvertreter oder sagen wir mal Lobbyisten für die Leute da sind, die auch laut werden, ne? Oder auch die Stimme erheben können. Also das ist vollkommen klar.
Du bist, jetzt korrigier mich, ich kriege immer die Begrifflichkeit nicht so hin, sportpolitischer Sprecher?
Nee, schulpolitischer Sprecher.
Schulpolitischer Sprecher. Ja, ja. Aber zum Thema Sport ganz kurz.
Ja, da bin ich Vorsitzender.
Also des Sportausschusses.
Genau, wir haben uns das aufgeteilt.
Was genau macht man im Sportausschuss? Also das ist draußen, wissen viele nicht, was lokalpolitisch funktioniert. Du bist Vorsitzender des Sportausschusses. Was passiert da genau?
Das wichtigste Thema ist der sogenannte Sportentwicklungsplan. Da hat man endlich einen Plan aufgestellt, der eigentlich nichts anderes ist wie eine Stadtentwicklung. Das heißt, in diesem... Das kriegen wir überall mit, ne? Immer mehr verdichtete Räume, immer mehr urbanes Leben, die wachsende Stadt Köln. Wie gehen wir da eigentlich so mit den Freiflächen um? Also das gehört natürlich auch Bewegungsräume, ne? Wo halten die Leute sich auf, treiben die da Sport? Das geht ja alles ineinander über. Und dieser Sportentwicklungsplan ist dafür da, diese Räume zu finden, zu erhalten. Und dann eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, weiter Sport zu treiben, aber auch in Zukunft in bestimmten Stadtteilen mehr Sport zu treiben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich ganz klassisch, du bist Ansprechpartner über den Stadtsportbund, zum Beispiel für die Vereine, Hallenzeiten, wenn eine neue Schule gebaut wird, gehört da auch immer eine Sporthalle dazu. Das sind so die Themen. Und dann natürlich auch Vereine zu unterstützen. Das sind so die wichtigsten Aufgaben im Sportausschuss.
Wie stehst du zu den Ausbauvorhaben des FC? Ich gehe direkt mal ins Grunde.
Ja. Also ich bin Befürworter. Also ich bin dafür, dass der FC das also mit anderen Worten das betreiben darf, was mehrheitlich noch im Sommer im Stadtrat beschlossen wurde.
Ich finde selber, ich bin dagegen. Und mich nervt es trotzdem selber, dass ein Beschluss, den es gab, der jetzt von den Grünen so angefochten wird, das ist doch irgendwie, also mit meinem persönlichen demokratischen Verständnis ist das eigentlich kaum vereinbar. Nervt einen sowas, dass das jetzt eventuell wieder tatsächlich gekippt wird? Also mich, oder ärgert es einen richtig? Oder wird man auch mal sauer?
Vielleicht kriege ich jetzt bei meinen Leuten da noch Ärger. Die Grünen finde ich gar nicht, also die Grünen haben vor der Wahl, fanden das nicht gut. Die hatten das anders vor ein paar Jahren gut gefunden. Aber jetzt beim aktuellen Beschluss, über den wir jetzt reden, waren die Grünen dagegen. Die haben das auch vor der Wahl gesagt. Mhm. Haben gesagt, wenn, ne, wir möchten das nicht vor der Wahl. Das finde ich, ist in Ordnung. Mhm. Was mich wirklich total stört, ist, wie die CDU sich hier verhält. Ne? Also die CDU war dafür vor der Wahl, ist im Wahlkampf dafür und kippen dann bei der besten Möglichkeit da rum. Das ist das, wie gesagt, das geht doch nicht. Ne? So, das kann man auch den eigenen Leuten nicht erklären. Also daher finde ich, ich will das jetzt auch nicht Demokratie zersetzen oder so. Ne? Das finde ich jetzt
nicht. Aber die Verbindlichkeit ist schon wichtig für die Bürger.
Ja,
ne?
Klar. Also jetzt, ich finde auch, man kann auch dagegen sein. Das ist ja klar. Ich bin ja Demokrat. Also es gibt auch Argumente, ne? Die sagen so, das auch anders zu machen, vollkommen klar. Aber da muss man es eben vor der Wahl sagen und sich dann auch nach der Wahl dran halten. So, das ist der eine Punkt. Und mich nervt es auch, auf jeden Fall.
Offene Frage unter zwei FC-Fans. Die Hörer müssen das wissen, dass du genauso
75% Frauen, die uns hören. Haltet euch kurz. Ich fasse
mich sehr kurz. Es geht nicht um Sport, versprochen. Trotzdem die Frage, glaubst du, dass der FC dort bauen darf oder glaubst du, die werden irgendwann woanders bauen müssen, weil es einfach zu widrig, zu schwierig ist? Also weniger Fußballfrage als doch wieder ein bisschen politisch.
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Und ich, klar bin ich FC-Fan, das würde ich auch nie leugnen, aber ich sehe das in dem Fall fast losgelöst davon. Ja. Das hat auch was damit zu tun, wie verlässlich ist man eigentlich? Also wenn der FC jetzt wissen, wie geht man eigentlich mit Leuten um, die sich an alles halten, die einen Plan abgeben, der geprüft wird von allen Gutachtern, der politisch gewollt ist, unterstützt wird und dann wegen anderer Umstände wird sowas dann wieder in Frage gestellt. Ich hoffe, dass der FC die Möglichkeit hat, das zu machen, was ihm zugesagt worden ist, wenn die politischen Mehrheiten das so energisch jetzt bekämpfen, dann sollte der FC vielleicht einen Plan B haben, klar.
Wahrscheinlich. Zurück zu deinen politischen Ambitionen, wenn man das so nennen mag. Du bist frisch im Rat gewählt, bist noch jung und dynamisch. Hat man da Ehrgeiz, Perspektive? Oder bist du eigentlich da angekommen, wo du hin wolltest, um zu gestalten? Oder träumt man schon so ein bisschen vor sich hin, naja, ich bin ja gewählt worden und es macht ja auch Freude. Es gibt einen Landtag, es gibt einen Oberbürgermeisterposten in Köln. Oder ist das schon eine total bescheuerte Frage oder willst du sowas gar nicht dich damit beschäftigen?
Nee, die Frage ist nicht bescheuert. Man muss ja noch dazu sagen, was wir machen, ist ja ein Ehrenamt.
Ja.
Und ich habe, Daniel sagte das gerade eben, was ich beruflich mache. Und auch das hört sich vielleicht pathetisch an, aber ich liebe meinen Beruf. Also ich kann mir echt nichts Schöneres vorstellen, diese Kombination, die ich da habe. Einerseits noch Schülerinnen und Schüler in der Schule zu haben und dann eben auch die angehenden Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Hier übrigens direkt um die Ecke. Und die Politik dann noch als Ehrenamtler zu machen, das ist eigentlich für mich perfekt. Weil alles andere würde ja bedeuten, wenn du darauf abzielst, Berufspolitiker zu werden.
Ja. Darauf habe ich auch gezielt,
ja. Ja, schon klar. So, damit würdest du, oder ich in dem Fall ja meinen Beruf aufgeben. Das ist ja klar. So, und da, das muss ich wirklich sagen, das kommt für mich nach jetzigen Situation überhaupt nicht in Frage. Und ich habe jetzt wirklich was damit zu tun, das miteinander zu vereinbaren. So, das wird für mich eine Herausforderung. Nebenbei hat man ja so noch eine Familie und Freunde und Hobbys. Ne? Also das ist eine absolute Herausforderung. Aber jetzt umzusetzen, das hat auch einen riesen Vorteil, diese Unabhängigkeit. Ne? Wenn du sowas nicht anstrebst, dann hat das auch was.
Fast schade, ne? Also jetzt mal unter uns gesprochen, eloquenter Typ.
Absolut.
Nee, wo so jemand, der glaube ich auch es schafft, andere Leute zu überzeugen, der über den Tellerrand guckt, der mit anderen Parteien könnte, der am Ende des Tages, nehmen wir mal ein Amt des Oberbürgermeisters, fern ist und so, brauchen wir nicht darüber zu reden, aber es ist schade, dass sich das quasi zumindest zum jetzigen Moment quasi für Leute wie dich ausschließt. Das ist eigentlich total schade für die politische Landschaft dieses Landes fast. Was sollst du jetzt sagen, aber...
Ja, also vielen Dank für die Blumen. Also ich glaube, dass wir... da, wo ich jetzt kandidiert habe, war zum Beispiel Rolf Mützenich, ist der Bundestagsabgeordnete. Also der hat mich auch im Wahlkampf unterstützt. Also ich kann mir, das ist der für mich der perfekte Wahlkreisvertreter. Ja, ein super Typ, der jetzt nebenbei auch noch Fraktionsvorsitzender der SPD ist. Aber da hast du keinen Mangel an wirklich an guten Leuten. Ich kann ja jetzt wirklich erstmal nur von meiner Partei reden. Also nochmal vielen Dank für die Blumen, aber es ist, wir müssen nur aufpassen, dass nicht so eine Blase entsteht, glaube ich, in der Politik. Also, dass man nur abzielt auf bestimmte Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, wie soll ich mich das ausdrücken?
So wie du es denkst.
Bitte?
So wie du es denkst.
Ja, ich ringe mit den Worten. Aber sag mal, die Leute auch mit für die Politik heranziehen, die nicht nur Zeit dafür haben, ja, also die auch noch was anderes machen wollen. Das ist klar. Auf der anderen Seite hörst du, ja, die Politiker machen sich die Taschen voll und kommen nicht da drum. Ne? Auf der anderen Seite willst du dann auch Leute vielleicht aus dem Leben haben, die vielleicht noch ein paar andere Sachen haben. Und das ist total schwer aufzulösen. Ne? Das ist ein Problem. Und also ich fühle mich da wirklich total wohl mit und will auch auf der anderen Seite auch kein Mitleid. Also ich habe es mir ja freiwillig ausgesucht und hoffe nur, dass noch ein paar andere mitmachen. Ne?
Eine Frage über den Kölschen Tellerrand hinaus, allgemein für die Politik und Sozialdemokratie, die ja rund um uns herum in Europa wegbricht, sage ich mal. Es gibt ja schon viele Länder, wo es die SPD, also nicht die SPD, aber die Arbeiterparteien verschwindend gering nur noch mit Wählerstimmen kriegen oder fast aussterben und eher so Leute wie Macron über Bündnisse, Mehrheiten zielen. Hast du auch Sorge, dass die deutsche SPD ausstirbt, dass sie mal nicht mehr gewählt wird?
Ausstirbt nicht, aber sie muss aufpassen. Gar keine Frage. Also natürlich die klassische Arbeiterpartei, muss natürlich ersetzt werden mit Themen. Also ich glaube, dass die Themen, die die SPD besetzt, aktueller denn je sind. Also wenn wir jetzt die Situation, gerade im Vorfeld auch drüber gesprochen haben, Kurzarbeitergeld, der Mindestlohn, das hätte es ohne die SPD natürlich nicht gegeben. Und auch jetzt Thema Digitalisierung, andere Arbeitswelten, ne, Homeoffice, wie funktioniert das eigentlich? Da bin ich schon überzeugt, dass es da eine Sozialdemokratie geben muss. Auch und das ist jetzt kein Wahlkampfgeplänke, sondern da bin ich wirklich von überzeugt, ja. Weil das andere Parteien nicht abbilden. So, und aber die SPD hat sich auch modernisiert, also daher bin ich da guter Dinge. Ich hatte sehr viel auch so von unserem Generalsekretär, der diese Themen auch spielt. Und ja, das ist Klingbeil, aber das ist eben ein Thema, muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Also du hast recht.
Ist das nicht, also man kriegt das ja mit, wenn man sich ein bisschen mit Politik beschäftigt, dass ihr viele Themen tatsächlich gesetzt habt auf Bundesebene. Muss man wirklich sagen, absolut, in der Koalition. Da ist vieles durchgekommen, ihr kümmert euch immer. Und ihr verharrt bei diesen 13-17%. Und es tut sich nicht seit Jahren.
Ja.
Das muss einem doch tierisch auf den Sack gehen. Das also ist, wo ist denn da die Idee? Ist da einfach Olaf Scholz davon der Falsche? Wäre es doch clever gewesen, auf Kevin Kühnert zu gehen? Wo ist die Idee, da irgendwas zu verändern?
Das treibt mich auch echt um. Weil die Themen, wo zum Glück ja jetzt auch viele von zum Profitieren in dieser Krise, die wäre unter, sage ich jetzt mal ganz klar, unter einer Schwarz-Gelb-Grünen auf keinen Fall möglich gewesen. Ne? Das muss man, das ist ein Phänomen, das nicht transportiert zu bekommen. Jetzt kann es, eine Erklärung ist für mich natürlich der Stil von Merkel so auf Bundesebene. Die räumt natürlich diese Themen mit ab und macht das
was sehr... Was ja ein Lob für sie ist eigentlich.
Ne? Ja, sie macht das sehr geschickt. Ja? Sie macht das sehr geschickt und ich glaube nicht, dass wir haben auch, sage ich jetzt mal, wir haben auch ein super Personal. Ja? Ob das jetzt Justizministerin, also jetzt nicht nur Olaf Scholz als Finanzminister.
Wer ist Justizministerin? Also ist ja schlimm, dass man Namen gar nicht mehr kennt, aber.
Lambrecht, oder du hast den Heiko Maas als Außenminister, ne? Hubertus Heil mit diesem. Da kannst du, sag mal, ne? Eine CSU mit einem Scheuer. Da, ja, ich sag, so ein Hammer. So
wenn du jetzt mal. Wahlkampf natürlich, ist ja
okay. Naja, haben wir noch nicht müssen. Aber das ist das. Also wir haben ja nicht nur die Inhalte, die du gerade, also wir haben auch noch ein Personal, was echt gute Arbeit leistet. Und daher, ich kann es nicht endgültig erklären. Und du hast recht, das nervt. 13-17% passt nicht.
Aber Olli, du sagtest gerade, deine ursprüngliche Heimat ist Rot-Grün, Oskar Lafontaine, 90er Jahre, damals 98 die erste rot-grüne Regierung. Aber sind nicht die Grünen euer Hauptproblem und euer Hauptgegner? Also warum sucht ihr euch die noch, die euch ja eigentlich alles abgegraben haben? Es ist so ein bisschen so, dass sie euch längst den Partner weggeschnappt haben und ihr seid so ein bisschen der Verlierer der Geschichte, dass die Grünen so erstarkt sind, oder?
Ja, die Grünen, also die da würde ich nochmal unterscheiden zwischen den Grünen hier in Köln und...
Wir sind in der Südstadt hier.
Ja, ja, das ist, ja, also die, natürlich ist das, was um uns herum passiert, ne, abseits jetzt mal von Corona mit Klimawandel, ist natürlich ein Thema, was die Grünen besetzt haben und wo andere Parteien auch Schwierigkeiten haben, vollkommen klar. Und die Grünen sind natürlich immer konservativer geworden. Und hier in Köln siehst du das natürlich auch, was die Bündnisse angeht. Das war ja schon in der letzten Wahlperiode so, mit Schwarz-Grün und jetzt ne, eher den Hang mit der CDU das zu machen. Das zeigt das ja eben auch. Und Gegner, nee, jetzt nicht, aber klar, das ist...
Von Rivalen.
Das sind, ja klar, auf jeden Fall. Ne? Und die Grünen sind die klaren Wahlsieger hier bei der Kommunalwahl gewesen und sind uns auch im Bund, was die Umfragen angeht, voraus. Ja, es ist ein Klientel, ne, was die Grünen sehr gut abgreifen.
Wo ich dich so spannend sitzen habe, du wirklich so einfach was zu sagen hast und ich das auch wirklich gespannt verfolge, wenn im September Bundestagswahl ist, glaubst du, dass der nächste Bundeskanzler, wenn ihn denn wieder erwarten, für dich die SPD nicht stellen sollte, der eher grün oder der eher konservativ ist?
Ist ja, Grüne sind ja konservativ.
Ja, okay. Gute Antwort. Der eher grün oder CDU ist.
Das, weiß ich, kann ich jetzt, also die Umfragen jetzt, wenn jetzt gewählt werden würde, wäre es ja wahrscheinlich ein Schwarzer. Aber das kommt ja auch so ein bisschen an, mit wem gehen die Grünen ins Rennen. Die CDU-CSU ist ja auch noch nicht entschieden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine grüne Bundeskanzlerin im September schon gibt. Das ist ein Gefühl. Ich kenne es aber auch nicht. Es wäre mal ein Experiment. Also das ist so. Also ohne Neid jetzt. Ne, ich hätte mir auch mal gewünscht, dass diese Jamaika-Koalition auch mal ins Rennen geht. Ne? Ja. Also die SPD hat ja sich als Wahlverliererin gesehen und sagt so: Jetzt seid ihr mal dran. Ne? Und weil dann Lindner dann im letzten Moment gekniffen hat. Also das sage ich jetzt mal aus völliger Überzeugung. Die wären jetzt mal dran gewesen, um zu zeigen so. Wie macht ihr das denn
jetzt? Ist ja auch in der Demokratie,
ja, dass absolut. Es einen
Wechsel gibt, dass
klar.
ihr mal Opposition euch das ganze Spielchen anguckt.
Ja, wir hätten in die Opposition. Und jetzt höre ich wirklich jetzt mit dem Wahlkampf auf, aber das zeigt ja auch, ne, dass man dann eben gesagt hat, okay, wir packen dann mit an und bringen diese Themen nach vorne und im Nachhinein können wir froh sein, dass die SPD da die Themen durchgedrückt hat.
Kommen wir nochmal mal fern davon. Du bist Lehrer. Ja. Wir erleben gerade, dass viele Eltern ein Thema haben damit, wie die Kinder zu Hause unterrichtet werden, wie sie die Zeit überhaupt hinbekommen, das alles hinzukriegen. Wie erlebst denn du das? Also Köln selber sagt ja, oder so habe ich es aus der Verwaltung mitbekommen und das ist auch das, noch, was nach außen getragen wird, das funktioniert alles super. Ich habe selber eine 12-jährige Tochter, da funktioniert tatsächlich manches besser als gedacht. Also digitaler Unterricht, wenn nicht gerade die Plattform abstürzt, geht, aber es ist noch ganz, ganz viel krass ausbaufähig. Aber wie erlebst du das? Was denkst du darüber? Was machen wir da gerade? Also, tun wir den Kindern was an? Was passiert?
Ja, mal gucken, welchen Hut ich mir jetzt erstmal aufziehe. Also erstmal,
ich habe den du denkst.
Ja, also bei uns ist ja dieser, deshalb ist das, fange ich da mal an. Bei uns morgens, Montagmorgens, meine Frau auch im Homeoffice, ich logischerweise auch und meine zwei Töchter, seit der 12 und 14 und dann geht das morgens um 8 Uhr los. So, und dann ist das ja, dann wir haben ja gerade eben über meinen Wahlkreis gesprochen und da denke ich dann ganz oft dran, sagen so, okay, jetzt hat ja jeder Kind ein Endgerät und das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Ja? Also wir haben ja jetzt noch ein relativ stabiles WLAN und haben diese Endgeräte. Und dann weiß ich aber auch, das hat nicht jede und jeder. Ja? Wenn du eine alleinerziehende Mutter mit drei Pens hast und sitzt auf 60 Quadratmetern, wie macht ihr das? Das ist die erste Perspektive. Also jetzt habe ich ja mit meinen Referendaren auch, oder mit meinen Kollegen, betreuen wir ja die Schulen, Gymnasien-Gesamtschulen hier in Köln und da kriegst du die ganze unterschiedliche Bandbreite. Super Kollegien, die alles vorbereitet haben, die super Konzepte haben, die auch Schülerklientel haben, die ausgestattet sind. Und dann hast du natürlich auch Schulen, die haben noch nicht mal ein WLAN. Die haben noch nicht mal ein funktionierendes WLAN. Dann hast du die gerade beschriebenen Kinder, die haben keine Endgeräte. So, und dann bin ich jetzt so der Politiker, ne, der das dann eben natürlich auch einfordert. Wie kannst du das eigentlich verantworten? Also seit März, April ziehe ich jetzt mal 6 Wochen Schocksstarre ab, ne, wo keiner vorbei. Aber spätestens ab den Sommerferien kann ich das nicht verstehen, ne, wie so planlos umgegangen wurde mit Konzepten, die es ja gibt. Ja. Und jetzt, das sind nämlich zwei Dinge mindestens. Das eine ist die technische Ausstattung, aber das andere ist ja auch, was mache ich eigentlich didaktisch, methodisch, nennen wir das. Ne? Also gebe ich jetzt nur das Tablet einem in die Hand oder mache ich auch mal sinnvollen Unterricht auf Distanz? Ne? Das ist nämlich das Nächste. Du kannst Schüler nicht zutexten, 45 Minuten oder 90 Minuten am Stück. Ne? Kamera aus, Mikrofon aus. So, und was machen die dann in der Zeit? Also hör jetzt mal auf, sonst rede ich mich in Rage. Also daher kann ich so diese ganzen Sichtweisen alle, glaube ich, ganz gut beobachten. Und ich habe allerdings jetzt so als Lehrer scheitert es immer daran, dass du ganz unterschiedliche Voraussetzungen an den Schulen hast.
Ja, doofe Sache. Also bei uns ist tatsächlich so, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gar nicht mal. Sehr gute Freundin von mir, Grundschullehrerin, und die haben Tablets bekommen, muss man sagen, die sind da, dürfen sie aber nicht nutzen. Die Schüler dürfen die jetzt im Lockdown nicht mit nach Hause nehmen. Und es gibt auch keinen Vertrag mit irgendeinem, weiß nicht, wer auch immer gerade für den Webzugang zuständig ist. Dementsprechend ist das komplett wertlos, dass sie es halt haben. Das ist halt echt so ein bisschen schade.
Das ist ja schon Irrsinn, dass es sowas in der Pandemie gibt, wo Bildung ja nur wirklich mega wichtig ist. Also ich persönlich habe die totale Sorge, dass die sozial schwächeren oder auch teilweise auch lernschwächeren Kinder gerade total brutal auf die Fresse kriegen oder vielleicht auch auf die Fresse fliegen und auch liegen bleiben, weil ich finde, fast ein Jahr ohne Schule, nennen wir es ein halbes Jahr, und da weiß man ja, was Schule bedeutet an Sozialkontakten, an Rauskommen von dem saufenden, schlagenden Vater, ich blieb mir alle Klischees und wo die deutsche Sprache vielleicht nicht so gesprochen wird und da ist die Schule ja ein, wie soll ich sagen, ein heilsamer Ort, der auch wichtig ist, um die Kinder zusammenzubringen. Wenn das fehlt, plus die direkte Bildung, und wir haben gerade, Daniel hat es erzählt, du auch ansatzweise, der Zugang auch fehlt auf die Möglichkeit zu lernen, das ist doch, also ich wäre mit 13, 14 komplett weggebrochen, kann ich so sagen, und ich war nicht sozial schwach und auch, aber da hätte ich, also ich hätte das gebraucht, die Kontakte, muss ich so sagen.
Das ist auch so, weil ne, dieser ne, digitaler Graben, kann man auch dazu sagen, sagen wir mal, die Bildungsbürgerkinder, um die brauchen wir uns weniger Sorgen machen.
Ja. Ja?
So, die kriegen den Stoff möglicherweise dann nochmal von den Eltern am Nachmittag oder am frühen Abend nochmal erklärt. Aber wer das nicht hat, also erstmal so dieses ne, klassische Betreuung, Nachhilfe, familiär. Aber wer die technischen Voraussetzungen dafür einfach nicht hat, ja, wenn dein WLAN immer abschaut oder wenn du es gar nicht hast, so, dann, und es kümmert sich keiner darum, dann kann man sagen, ja, da kannst du mal ein, zwei Wochen, kriegst du das wieder an. Aber wir reden von Monaten, ne, die da auch in dieser Übergangsphase, ne, ist ja auch nicht alles. Ne? Also wenn du jetzt, Fremdsprachen beispielsweise nimmst mit einer Maske, da sagen auch die Kolleginnen und Kollegen, das sind so Dinge, die werden ja dann deutlich, da kannst du keinen Unterricht mit mal den Kindern das beibringen, wie du es eigentlich machen müsstest. Ne? Also da ist ein Schuljahr verloren. Und das meine ich damit, dass man diese Konzepte einfach auch hat liegen lassen, ne? Und auch nicht weiter verfolgt. Und das ärgert mich.
Wer hat das nicht verfolgt? Nochmal konkrete Frage dazu. Das Land, also klar, der politische Gegner, sage ich mal, schwarz-gelb, aber auch im Bund, wo ihr mitregiert. Wer hätte was besser machen müssen?
Also wenn du dir anguckst, dass es Schulen gibt, die super Konzepte haben, richtig gute Konzepte, die auch schon, was ich gerade sagte, nicht nur die Bereitstellung von Geräten, das können die Schulen nicht alleine, da brauchst du auch den Schulträger, jetzt in dem Fall die Stadt, die profitierte auch von dem Bildungspaket, ne, dass dann auch mehr Tablets rausgegeben worden sind. Aber es geht auch um die Inhalte, dass da ganz viele sich Ideen gemacht haben. Man nennt das so hybriden Unterricht, ne, dass du Konzepte haben kannst, wo ein Teil in der Klasse ist, ein anderer Teil zu Hause. Stichwort Solinger Modell, ne, wo, ja, wo Schulen das machen konnten, aber nicht durften. Ja.
Aber ist das nicht wirklich, also was mich echt ankotzt, also ich habe vor 3-4 Monaten eine Pressekonferenz der Kultusministerkonferenz quasi gesehen, der drei Oberen, der Vorsitzenden plus noch zwei oder andere. Und ich habe wirklich gedacht, ich kotze gleich in den Fernseher rein. Also da hat man diese Inkompetenz, hast du wirklich in jedem Satz gemerkt. Ist da der Föderalismus ein bisschen auch gescheitert? Also die Leute, die da sitzen, die das alles entscheiden, wenn da fitte Leute säßen, wären wir doch wesentlich weiter, als wir es heute sind.
Ich glaube nicht, dass die wirklich alle inkompetent sind. Also das weiß ich, spreche denen auch wirklich nicht ab. Also die sitzen sich auch jetzt, wenn ich die kritisiere, weil es politische Gegner ist, die sitzen ja nicht da und sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir die bestmöglich schädigen. Also so, das ist ja, so sind die ja nicht drauf. So,
aber vielleicht wissen sie es aber nicht besser, so war mein Gefühl.
Ja, also, genau. Also da
gibt es vielleicht fähigere Leute.
Ich glaube, dass man da mehr auf die Schulen hören muss.
Hm.
Also, und da hatte ich doch einfach mal mit Schulleitern. So, die kriegen das jeden Tag ab oder mit Kollegen. Also das stört mich daran. Ne? Und dann kannst du eben auch andere Dinge zulassen. Ne? Die zum Beispiel, nennen wir mal Kinder mit Förderbedarf. Du hast jetzt eine Schule, das muss noch nicht mal ein sozialer Brennpunkt sein. Die gehen mit den Schülerinnen und Schülern anders um, als jetzt vielleicht im Nachbarstadtteil, ja, wo ein anderes Konzept gefahren ist. Und das muss dann gar nicht so hoch aufgegangen werden auf der Kultusminister-Ebene, sondern ich halte da ganz viel davon, die Kompetenz von den Schülern. Das ist jetzt einfach nicht dahergesagt, sondern das ist das, was ich erlebe. Klar, ist ja populär, ne? Lehrer-Bashing, das kommt immer noch gut an. Ne? Es ist bei euch vielleicht jetzt nicht, aber da sehe ich eben auch ganz viele engagierte Leute, die dann eben, es gibt Leute, die fahren dann mit dem Bügel rum und bringen den Kindern die ausgedruckten Arbeitsblätter vorbei. Ne?
Also ich muss das total bestätigen von der Schule meines Sohnes, in Sülzer Gymnasium. Da gibt es täglich mehrere E-Mails, da werden die Kinder wirklich regelrecht abgeholt, positiv. Und du sagst, ein Engagement von, da ist jetzt in der 11. Stufe, Engagement Lehrer an E-Mails, an Angeboten. Also das klappt fantastisch, wo ich teilweise denke, da bin ich total dabei, dich zu bestätigen, das klappt doch total gut. Und warum merkt die Politik eigentlich gar nicht, drei Stufen drüber, was man wie auch vielleicht bundesweit mal umsetzen könnte oder landesweit in dem Fall. Ne? Also das ist schon krass und ich finde, da sind die Lehrer wirklich nicht, weil du hier sitzt, großes Kompliment, mega engagiert und haben da echt auch tolle Konzepte auf jeden Fall.
Eine Sache noch dazu, ne, das ist dann so doch die Schelte, die ich dann mache. Man muss aufpassen, du darfst ja auch nicht überfordern. Ne? Die Schüler, ich habe jetzt eine Diskussion mitbekommen, ist mir dann auch klar geworden, was eben angedeutet worden ist, die haben ja normalerweise ihre Pausen, ne? Dann gehen die raus. Und die können ja auch mal so 20 Minuten wegklingen, aber die machen jetzt natürlich echt viel, auch die Schüler. Ne? Seitdem es losgegangen ist, die rödeln und da auch mal so als Lehrer nicht und als Lehrerin jetzt nicht diesen Fehler zu machen, so ich übertreibe das jetzt so, gar nicht mal so gewollt, sondern ich vergesse vielleicht, dass in 10 Minuten ja schon wieder der Kollege ambitioniert wieder mit 90 Minuten Einheit parat steht. Also im Nachbarraum digital, ne? Aber für die Schüler, die holen sich dann vielleicht noch ein Glas Wasser und dann geht es direkt wieder weiter. Also du hast wirklich beide Seiten, die total vernachlässigt werden, die keinen Kontakt haben und auf der anderen Seite, wo es nur Vollgas gibt die letzten 2 Wochen. Und das ist auch eine Sache, die problematisch ist, ne? Dass das richtig Stoff jetzt geknüppelt wird.
Too much. Also Clara, wie gesagt, meine Tochter, die 12 ist, die eben noch, ich bin hier hingefahren und habe zuletzt noch mit ihr Arbeitsblätter durchgewälzt, da ging es um Reimformen und weiß nicht was alles, die das in den Pausen bearbeitet, weil die zusätzliche Aufgaben bekommen, die sicherlich Sinn machen, wenn du im Homeoffice bist oder von zu Hause arbeitest, aber sie hat ja trotzdem einen normalen Schultag. Ist auch eine Gesamtschule, dementsprechend hat sie ja auch teilweise Tage, die dann bis 20 vor 4 gehen. Und die hat locker entspannt gerade 1,5 Stunden noch, die sie pro Tag nebenbei bearbeiten muss.
Ja.
Wo ich echt so denke, also ich habe eben gesagt, Abbruch. Es reicht.
Sport.
Nee, das ist jetzt gut für heute.
Naja, Sport, Bewegung, ja. Also ja, die mit dem dazu. Fahrrad, also dieses, ne, morgens mit dem Fahrrad beispielsweise zur Schule fahren, auf dem Schulhof da auch die 20 Minuten vielleicht ein bisschen Vollgas geben, ne, danach zum Sport, ist alles weg. So, und das, du sitzt jetzt da und hast diesen Monitor voller, klar, ich meine, die Handynutzung kommt ja weiterhin dazu, also wollen wir uns auch nichts vor, ne? Also die, ja. Wenn man das mal addiert, muss ich auch aufpassen, dass wir die da nicht zu viel bestrahlen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber lass mal, du bist ja, wie ich von Martin weiß, wir kennen uns nicht so gut, mehr von Facebook, wenn ich das so sagen darf, aber Martin und du, ihr kennt euch sehr gut, bist ein Mensch des Genusses durchaus. Du liebst schöne Abende und nette Geschichten und deshalb kommen wir so ein bisschen jetzt mal zum persönlichen Bereich. Was isst du wahnsinnig gerne? Was ist so, also es ist ja hier in dem Bagatell-Podcast geht es ja auch ein bisschen darum, was man gerne hat im Leben. Was ist für dich, was macht für dich einen kulinarisch wunderschönen Abend aus? Was machst du
da? Darf ich ja sagen, ja, wenn es eure Podcast-Reihe ist, ist ja wahrscheinlich auch keine Schleichwerbung. Ich kann für mich behaupten, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, ich bin wirklich Kunde Tag Null.
Okay,
großartig. Ja, weil hier gegenüber ist ja unser Seminar, so nennen wir das.
In der Moschee, oder?
In der TH.
Okay.
Und wir suchten einen Stammtisch mit unseren Kollegen und dann habe ich hier geklopft, da habt ihr umgebaut. Ja. Dann sagt er, morgen machen wir auf. Dann sage ich, das passt. Und dann war ich, ja, das war jetzt kein Witz. Also mit unserem, hier links, konnte ich natürlich nicht sehen, das ist unser Tisch, den wir dann immer durchreservieren. Also da, so genug der Schleichwerbung. Also das hier mag ich, sowas mag ich zum Beispiel gerne. Also wie ist für mich, also möglichst viele Leute um mich rum und ja, viel essen, lecker essen, viel trinken. Ja, da bin ich wirklich der Typ für. Und das ist auch wirklich das, was an einem nagt. Also bei mir ist das ist eine Katastrophe, dass man das nicht machen kann. Und ja.
Lieblingsfehler ist aber Ehrenfeld, weil du da wohnst? Oder Belgisch ist um die Ecke bei dir, Südstadt auch nicht so weit weg?
Genau. Also ja, nicht, weil ich jetzt da in Ehrenfeld muss, es nur Ehrenfeld, klar, also das auch und habe ich tolle Läden, aber
hat eine krasse Bandbreite Ehrenfeld, oder?
Ja, total.
Finde ich auch immer wieder überragend. Also
ja, das ist vom kleinen Imbiss bis zu tollen Restaurants, ja, ist wirklich alles da, komplette kulinarische Bandbreite.
Du warst eben schon da, als wir die Hülya und den Martin hier sitzen hatten. Kennst die Frage im Lieblingsessen? Du wirst dich drauf vorbereitet haben. Hast du das Dankbar, darüber nachzudenken?
Ja, leider hat er mir eben schon was weggenommen, aber ich habe auch schon eine Antwort. Oh, ja, ich finde das auch schon super. Also mein Lieblingsessen ist rheinischer Sauerbraten.
Oh.
Das ist, Pferd oder? Ja, ich weiß. Die Frage, auf die habe ich mich dann vorbereitet, politisch korrekt. Ist mir eigentlich egal. Also,
okay. Pferd ist sehr politisch korrekt, weil die eigentlich nur aus Altersgründen tatsächlich vernichtet werden. Also,
wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ja, drei Frauen zu Hause, dann darf man das jetzt nicht so machen. Ja, also okay. Reinschall und Raubraten. Aber dann ist es für mich auch eher das Einfache, aber Leckere. Ne? Also schön Spiegelei, Kartoffelpüree, Spinat, finde ich eben auch super.
Bist ja großer Oma-Kleinmann-Fan, ne?
Ja, also Oma Kleinmann, auch Karneval gerne. Also kann man ja beides. Ja. Die Land finde ich eh immer am besten, wo du gut essen, trinken und gut feiern kannst. Und ja, hier habe ich hier übrigens auch schon gemacht. Und ja, Horst Scholzen bei uns.
Cordon Bleu, Horst Scholzen.
Genau, mega. So, ja, der Ehrenfelder Senf, Rostbraten kann ich nur empfehlen. Hm. Und dann aber eben auch Kaschem, finde ich auch super.
Ja.
Schwarzer Kürbis, kennen nur Insider. Der Bergkrug.
Wo haben wir den? Wir müssen ja auch mal so Insider verraten. Was für ein Ding? Schwarzer Kürbis?
Genau, ja. In Ehrenfeld.
Schwarzer Kürbis?
Schwarzer Kürbis.
Also der, Schwarze Kürbis,
ja. Kürbis.
Wo ist der?
In der Tibia-Straße. Zwei Häuser neben Günter Wallraff. Also das ist alles. Zeige ich euch mal, zeige ich euch
ja,
mal.
Ja,
gerne. Gut bürgerlich, oder was?
Reisdorf aus dem Pittermännchen.
Ja. Und das andere war Bergkrug?
Bergkrug.
Das ist nicht in Köln, oder?
Doch, Bergkrug ist auch zwei Seitenstraßen weiter zwischen Venloer und Vogelsang. Ne? Auch
das sind jetzt
wir machen mal.
Ihr
kennt Hängenden Gärten, ne? Und ja. Wenn du dann ein Stückchen weiter gehst, dann
Bergkrug. Bergkrug.
Ja.
Großartig.
Ganz tolle Wirtin.
Das ist eine gute Empfehlung, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
Zeitfenster wieder gnadenlos überschritten, was wir vorher vorgenommen haben. Es lag aber heute an drei wirklich oder vier sehr, sehr tollen Gästen. Vielen Dank, lieber Olli. Aber ich wechsle mal den Blick zur anderen Seite zum Olli Blum, der uns erneut aufgenommen hat und das wieder mit stoischer Ruhe und großer Professionalität, glaube ich, macht. Vielen, vielen Dank. Wir beschließen, wir sehen uns nochmal wieder, wenn es diesmal 20 Leute hören.
Wenn 20 Leute hören, sind wir wieder dabei.
Und es macht mir persönlich auch wirklich große Freude. Es ist sehr schön hier, gute Bewirtung, schöne Location.
Ist auch total gut. Also im Gegensatz zu euch dürfen wir gerade in der Kneipe sitzen.
Nee, das ist so schön.
Das ist so schön. Vorbei ist, dass es auch beendet ist. Aber bis dahin ziehen wir das gnadenlos durch. Ich hoffe und träume noch ein bisschen länger, weil es mir viel Freude macht. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und schön, dass ihr alle da wart. Vielen Dank.
Bye, bye. Ciao, ciao.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.